Herzlich willkommen bei Verstaubt und Altbacken, dem Podcast über Familie Dr. Kleist. Wir nehmen an einem Morgen auf, das kann Gutes und Schlechtes bedeuten. Gutes, weil die Geister noch ausgeruht sind, Schlechtes, weil man vielleicht noch nicht so ganz wach ist. Deswegen habe ich einen Kaffee vor mir und ich habe Konstantin vor mir. Grüße dich, Konstantin.
Hallo Martin.
Es ist vielleicht nicht die allerbeste Idee gewesen, heute aufzunehmen, nach einem Fußballtag, wo ich im Stadion war, wo ich also geschrien habe, wo ich getrunken habe und wo ich spät ins Bett kam und dann so am nächsten Morgen, ich wurde jetzt tatsächlich gerade eine Viertelstunde vor der Aufnahme von meinem Handy erinnert, hey, gleich aufnehmen. Und dann dachte ich, ich habe doch die Folge gar nicht gesehen. Und dann fiel mir ein, ach nein, die Folge habe ich ja vor 3 Tagen gesehen. Also es war ein bisschen speziell und ich klinge glaube ich ein bisschen speziell, aber es wird sich vielleicht im Laufe der mittlerweile 2 Stunden, die wir durch Podcasts machen manchmal, vielleicht einrenken mit der Stimme. Oder es wirkt heute ein bisschen anders, aber mal schauen.
Ja, zumindest kann man sagen, scheint es mir so zu sein, so wie du es beschreibst, es ist kein Frühstück, wie wir es gleich in der allerersten Szene sehen. Also es ist nicht so, dass hier dass bei dir heute Morgen die schöne Frühlingsmusik kam und dann wurde ein perfektes Frühstück serviert mit Obst und Müsli und noch einer Blume auf dem Teller für die morgendliche Begrüßung. Klingt jetzt bei dir, als wäre es ein bisschen stressiger gewesen, aber hier wird es ja auch gleich stressig. 3 Tage her, es ist ein Fußballspiel dazwischen, aber kurzer Satz, Folge, ja, nein, fällt sie durch, ist sie gut?
Die fällt nicht durch, es passiert eigentlich genug Bedeutsames auf allen Ebenen, so in den Konflikten, die wir gesehen haben, dass ich mit der durchaus zufrieden war, also sehr emotional und ja, wir sehen so ein bisschen den Umgang der Figuren mit den Enthüllungen der letzten Wochen oder der letzten Woche.
Genau, es ist so eine Folge, wo halt sich halt wirklich richtig was aufklärt, ne? Ja. Wo richtig was passiert und wo richtig Veränderung mal ins Gefüge kommen kann. Zumindest einmal natürlich diese ganze Michael-Story, wo sie einen exzellenten Dreher auch draus machen. Und da komme ich aber auch gleich noch zu. Auch die Story mit Clara freut mich, dass da irgendwie wieder so eine neue Ebene dazu kommt. Das ist, glaube ich, genauso diese Art von jugendlicher Welt, die mir da irgendwie gefällt, die da so dargestellt wird.
Ja.
Von daher, ich habe das ist eine von den Folgen, wir kommen jetzt, muss ich sagen, wirklich so langsam so richtig an den Kern dessen, was ich damals so genossen habe, zu gucken.
Das war ja auch durchaus die erste Szene, da habe ich durchaus auch gedacht daran, weil das war ja wirklich so das klassische Ding, dass das Frühstück nochmal wirklich inszeniert wurde mit diesen O-Saft, Müsli, Croissants, die Rose und so, also...
Ja, das stimmt. Da werde ich aber übrigens, ich werde in einer anderen Folge nochmal das Frühstück kritisch unter die Lupe nehmen. Okay. Aber das, weil mir da mal was aufgefallen ist, aber das würde jetzt nicht zu dieser Szene passen. Hier ist mir auch nichts aufgefallen. Aber genau, aber auch sonst irgendwie, es geht ja, also hier geht es ja jetzt mal wirklich auch um diesen Zusammenhalt der Familie generell und auch da, wie die Figuren zueinander stehen, also wie steht Christian eigentlich dazu, dass Michael, also zu Michael finde ich auch irgendwie eine ganz spannende Konstellation und was natürlich für uns nochmal das Spezielle ist, auf einmal wurde in der Serie über uns gesprochen. Also Christian sagt ja, offiziell redet er ja zu Michael, aber er sagt ja einen Satz, der, glaube ich, 1:1 auch so auf uns zutrifft. Er sagt ja...
Aber wenn man euch beide so ansieht, das Letzte, was einem einfällt, ist Spaß.
Und ich denke, das trifft doch auch auf Verstaubt und Altbacken und auf uns beide generell zu.
Ja, das ist ein gutes, werden wir vielleicht irgendwo so als Rubrik nochmal einführen. Ne?
Ah, ja, stimmt.
Aber eine Frage habe ich noch, was ist Frühlingsmusik?
Frühlingsmusik.
Du hast gerade gesagt, so morgens bei Frühstück mit Frühlingsmusik.
Na, diese, ja, dieser Hintergrund, also in der allerersten Szene, nee, es stimmt, es ist keine richtige Frühlingsmusik. Ja.
Okay, also was auch immer Frühlingsmusik ist, das war keine.
Auch für mich ist es heute 9 Uhr morgens.
Das ist für uns alle die 6. Stunde.
Genau. Auch ohne Stadionbesuch.
Ja, okay. Dann wollen wir anfangen mit der Folge.
Wir merken, es geht holprig los. Ja, starten wir.
Es beginnt holprig, es wird holprig weitergehen. Denn wir leiten charmant über in eine Folge mit dem Namen Bauchschmerzen.
Musik
Ja, und die eben schon genannte Szene beginnt also mit diesen Frühstücksbildern. Wir sehen so schönes Sonnenlicht, O-Saft, Müsli, Croissants und Christian, der eine Rose noch auf einen Teller legt. Die Rückkehr von Anna in die Villa steht an, oder vielleicht ist sie auch schon da, in jedem Fall bereitet er ein schönes Frühstück vor. Und Michael platzt rein und fragt, ob Christian das gewusst hat. Der Betrogene erfährt es immer zuletzt, meint er. Und auch Lisa kommt hinterher und Christian will wissen, was los ist. Und Michael sagt ganz unverblümt, sie hat mit eurem Radiologen gevögelt.
Und das ist passiert.
Und er will sich den Scheißkerl vorknöpfen, aber er kriegt jetzt erstmal einen Anruf, muss sofort in die Klinik und geht los. Diesen direkten Ansatz an die letzte Folge fand ich sehr interessant. Also es ist ja wirklich genau die Fortsetzung sozusagen der letzten Szene der letzten Folge. Aber ich weiß nicht, ob das aufgeht, weil die spielte, glaube ich, nicht morgens, diese letzte Szene in der letzten Folge.
Nee, sie spielte eher Richtung Abend.
Ja.
Und ich finde es aber auch ganz logisch, dass es sozusagen am Abend zwischen den beiden noch die Diskussion gab, da oben im Zimmer. Und es gab ja noch die Verabschiedung von Inge und Bernd.
Die gibt es ja auch noch, ja.
Die hat ja an dem Abend davor, das muss ja wirklich Knallauffall alles. Also wenn wir uns mal die letzten 3-4 Tage der Familie Dr. Kleist angucken. Ich meine, wir sehen es ja, im Normalfall ist es ja, glaube ich, ich überlege gerade, hat es... Boah, es ist echt erst morgens. Im Normalfall ist es ja so, dass die Sachen im Film gestreckt werden und hier ist es eher im Film zeitlich komprimiert. Also das heißt sozusagen, wir sehen es nur in einer Woche Abstand zueinander, aber im Film passiert alles innerhalb von 3-4 Tagen.
Ja.
Wohingegen es normalerweise monatelang dauert. Und ich meine, die Tage mit Inges Krankheit, Inges verschwindet, also sozusagen der Abreise von den beiden und sowas. Und dann dieses, dass das jetzt rauskommt mit Hatzfeld. Und ich finde das irgendwie logisch, dass man an dem Abend noch nach oben geht. Man sagt, okay, wir verabschieden jetzt und machen mal kurz auf heile Welt, gehen nach oben, diskutieren das aus und am nächsten Morgen merkt er, dass er in der ganzen Wut geht er dann einmal runter zu Christian.
Ja, aber dafür kommt er mir hier zu impulsiv rein irgendwie, weil Lisa ja auch hinter ihm herkommt und so sagt, komm, wir gehen hoch und so, als würden sie jetzt erstmal nochmal darüber sprechen müssen. Da hatten sie ja aber die ganze Nacht Gelegenheit dann dazu.
Ja, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass sich manche Sachen so am nächsten Morgen erst so richtig hochschaukeln oder so. Also das gibt's ja, also das fand ich jetzt nicht ganz unrealistisch.
Ja, also es wirkte auf mich halt so, als wäre es komplett aus der Situation gewesen. Also, dass sie sich streiten oder dass sie das
entfühlt. Ah, okay.
Und dann poltert er sofort nach unten und sagt, wusstest du das, Christian? Und so, also so diesen Impuls hatte es. Aber wie gesagt, passt nicht so ganz mit der anderen Folge. Aber ja, vielleicht ist es auch so gewesen, dass sie an dem Morgen nochmal geredet haben und wir haben das Gespräch dann nicht gesehen und dann ist er nach unten gepoltert. Aber naja.
Das vermute ich halt eher. Diese Szene, muss ich aber sagen, wenn mich Freunde fragen, weil ich meine, auch im Freundeskreis ist ja so, dass die Leute manchmal sagen, was guckst du denn eigentlich für eine Serie? Das ist immer diese Szene, die ich zeige, weil das ist die klischeehafteste Arzt-Serien-Szene, die es gibt. Also in der gesamten Serie ist es, glaube ich, die, weil ich meine, so morgens so ein wunderschönes Frühstück.
Ja.
Frühlingsartige Musik. So, aber sozusagen auf jeden Fall, es entsteht so ein ganz großes heile Welting und plötzlich kommt jemand rein und sagt, sie hat mit eurem Radiologen gevögelt. Das klingt so nach diesen ganzen Intrigen in Kombination mit dieser heilen Welt, die es nur in dieser Art von Arzt-Serie gibt.
Und dann muss er aber auch los, weil er einen Anruf kriegt.
Genau. Und das ist aber ganz schön, dass er hier rangeht ans Telefon nicht mehr mit Dr. Sandmann Kleist, sondern nur noch sagt, ja, Dr. Sandmann. So, also da, wo schon klar ist sozusagen, hier ist hier gerade, ich mache hier eine Grenze auf. Ich bin gerade nicht mehr Teil.
Nicht mehr Kleist, ja.
Genau.
Ja, Schnitt auf unsere Gastrollen. Maren und Stefanie. Und Maren hat einen Schwangerschaftstest gemacht und traut sich nicht raufzuschauen. Und sie wünscht sich ein Kind und letztlich ist der Test dann auch positiv. Und sie beide freuen sich. Wir werden später noch mehr über die Hintergründe hier erfahren. Christian und Lisa sind mit dem Auto zur Praxis unterwegs. Christian fragt, ob die beiden Eheprobleme haben und ob sie Michael verlassen will. Und Lisa will das nicht, aber Christian hat ja gesehen, wie er drauf ist. Und Christian sagt, naja, das kann man ihm nicht wirklich vorwerfen. Was ist los? Geht es dir nicht gut? Doch, eigentlich schon, sagt Lisa. Sie hat alles. Sie hat ein Kind, einen Beruf, einen Mann. Aber sie fühlt sich trotzdem gefangen, als wäre alles starr und eingefahren. Und als Christian fragt, ob es sich jetzt besser anfühlt, sagt Lisa, nein, jetzt ist alles nur noch komplizierter. Sie wollte Michael nicht verletzen, denn sie liebt ihn. Und Christian sagt, nimm dir den Ausraster von ihm nicht so zu Herzen. Um seine Ehe zu kämpfen, lohnt sich. Und ja, dann gehen sie rein. Ich fand es dann ganz interessant, weil Christian weiß ja, wie das ist mit Betrug. Wir haben das ja schon gesehen. Ich weiß nicht, waren Marlene und er verheiratet? Doch, waren sie, ne?
Ja, sie waren verheiratet, ja.
Ja, aber da gab es ja auch diesen Seitensprung von beiden, als sie so lange weg war. Also daher ist es ganz cool, dass er jetzt so eine etwas besonnenere und vielleicht weniger dolle Reaktion zeigt als bei Peewees Problemen hier, bei Lisas Problem, weil er eben ein bisschen weiß, wie sich das anfühlt und eben weiß, dass es nicht alles so leicht.
Ja, das stimmt. Man hat aber, genau, man hat das Gefühl, die Situation ist jetzt gerade so ernst, dass, oder es ist so, aber also er kann schon noch eine andere Platte spielen als die des ausrastenden Familie macht man nicht hier einfach mal so zwischen Rumvögeln und Arztpraxis. Irgendwie sowas gibt es da nicht, sondern ja, irgendwie ganz, hier ist ein angenehmer Vater.
Ja. Dann sind wir bei, wo sind wir? Achso, in dem Frühstücksraum wieder, wo
der. Wieder zurück in der Villa.
Genau, wo Paul und Clara noch sitzen. Und Anna kommt jetzt dazu und Clara fragt, oh, seit wann bist du denn wieder da? Und Anna sagt, seit gestern. Und ob Christian schon weg ist, Clara und Paul wissen es aber nicht. Und Anna entdeckt die Rose und fragt Paul, ob das Bio ist. Und das ist so ein bisschen lustig, denn der Brötchenkorb vor Paul verdeckt, dass er irgendwie noch Schulsachen vor sich hat. Also man sieht es kaum. Und dann denkt man wirklich, sie meint jetzt, ob die Milch und die Brötchen Bio sind. Das, ob das Frühstück Bio ist. Ist das Bio?
Stimmt, das ist mir lustig, das ist mir noch gar nicht aufgefallen, aber du hast voll recht, stimmt.
Also an der Stelle vielleicht ein kleiner Fehler vom Kameramann, der nicht entdeckt hat, dass die Brötchen hier irgendwie das Textbuch verbergen. Aber nein, Paul lernt für Bio, er hat in der dritten einen Test und Anna meint, München war großartig und Clara und Paul sagen, schön, aber sie müssen jetzt los. Und Anna kommentiert noch sowas wie, ach, wie habe ich diese ausgiebigen Gespräche vermisst.
Es gibt eine Szene ganz am Anfang, Anna kommt rein, ist dir das mal aufgefallen oder hast du die Szene gerade vor dir? Die finde ich nämlich so ein bisschen, wir können es aber auch sonst, kann ich dir nochmal so zeigen, aber es ist so, dass Anna reinkommt und Clara dann trinkt irgendwie Orangensaft von einem anderen Tellerchen und schiebt das Glas dann so rüber.
Soll ich jetzt gucken? Das, oder?
Nur wenn es kein Aufwand ist. Wenn es Aufwand ist, sonst würde ich dir morgen zeigen mal, weil es ist sowas, wo ich habe mir das 2-3 Mal angeguckt und ich verstehe es überhaupt nicht.
Na warte, ich guck mal rein. Mir fällt jetzt übrigens immer auf, wenn ich dieses Bild sehe von der Familie am Anfang im Vorspann, wie sehr Peewee da reingeschnitten ist. Also vorher war es mir nicht aufgefallen, aber jetzt, wo du es mir erzählt hast, sehe ich so, ja, es ist auch völlig anderes Licht auf seinem Gesicht. Von der Schatten ist auf der anderen Seite und so.
Ja.
Also. So, Frühstücksszene.
Anna trinkt ein Glas Orangensaft, stellt es aber woanders hin und schiebt es dann irgendwie so rum und sagt, Anna, also wirkt so über...
Ja, sie trinkt ihren Orangensaft.
Aber warum stellt sie den auf der anderen Seite des Tellers ab und dreht, aber es, also irgendwas stimmt doch da nicht. Also wenn wir beide was trinken, also wenn ich mein Bier trinke, dann stelle ich das nicht zu dir und schiebe es dann irgendwie nochmal quer an einen anderen Teller rüber. Irgendwie, ich finde, es sieht einfach weird aus.
Ja, also ich glaube, der Fehler ist, dass das weniger volle Glas halt nicht ganz leer ist. Weil ich glaube, sie möchte halt gerne, also sie trinkt da aus Annas Glas.
Ja.
Und dann stellt sie es wieder rüber zu Anna, aber fällt ihr ein, ach nee, ich kann es ja auch tauschen und so tun, als wäre ihr Glas schon leer. Aber das ist halt unlogisch, weil sie könnte ja auch ihr eigenes erstmal austrinken, bevor sie ein anderes anfängt zu trinken.
Ja, exakt.
Ich finde ja auch super dieses Geschirr, das ist ja wirklich so dieses DDR-Geschirr, was irgendwie alle haben. Wir haben das auch, diese Teller haben wir auf jeden Fall noch und Tassen auch noch. Die Kanne haben wir nicht, aber...
Ja, stimmt. Wir haben davon, also, ja, ich weiß, was du meinst, ja.
Okay. Ja. Man merkt die ganz wichtigen Dinge heute wieder.
Ja.
Wie wird der Orangensaft geschoben und wie sieht das Geschirr aus? Willkommen beim 3-stündigen Podcast von Familie.
Genau. Sag schon mal die restlichen Termine für heute ab.
So. Lisa und Christian kommen in die Praxis und Hatzfeld kommentiert, Lisa sieht gut aus und begrüßt Christian. Und bei der hat so einen ganz skeptischen Blick. Und deswegen holt Lisa Hatzfeld erstmal zur Seite und sagt ihm, sie hat es ihrem Mann gesagt. Und Hatzfeld fragt, deinem Vater auch? Und Lisa fragt, ja, aber was macht das für einen Unterschied? Hatzfeld meint, das macht einen großen Unterschied, denn schließlich arbeiten wir zusammen. Lisa meint, das hättest du dir auch früher überlegen können. Und Hatzfeld fragt, hab ich jetzt Schuld? Hab ich das gesagt? Und Hatzfeld meint, das hier ist eine Praxisgemeinschaft, wie soll es denn jetzt weitergehen? Lisa meint, keine Ahnung, Aber seine Arbeitssituation ist das Letzte, was sie jetzt interessiert. Sie gehört auf jeden Fall zu Michael und zu ihrem Kind, zu Rosalie. Und Hatzfeld meint, dafür hast du jetzt alles ausgeplaudert. Und Lisa meint, was ist mit der Ehrlichkeit? Und Hatzfeld fragt, wo war die, als wir miteinander geschlafen haben? Tatsächlich ja ganz witzig, dass er sich anscheinend überhaupt nicht Gedanken gemacht hat, was anzufangen mit der Kollegin und Tochter des Chefs. Und jetzt hinterher halt so meint, ja, aber du hast es ihm gesagt, ja, wir arbeiten doch zusammen.
Ja, es ist halt es ist ja immer ein spannender Punkt, wenn zwei was machen, was nicht ganz okay ist oder irgendwie ja verwerflich, dann immer dieser Punkt, wo es sich auflöst, wo man dann immer merkt, okay, jetzt versuchen alle noch die eigene Haut zu retten und es, also da kommt so ein nicht Egoismus, aber sozusagen, ja, also so, man denkt, merkt schon, alle denken dann in dem Moment natürlich nur an sich. Ich meine, es ist genauso absurd wie bei Lisa, dass sie dann wirklich plötzlich so sagt, schon mal was von Vertrauen und Ehrlichkeit gehört. Mm. Also sorry, das ist wirklich
er
absurd.
Ist ja Single.
Ja, genau. Also und sie ist diejenige, die fremdgegangen ist. Und in der Folge wird es halt sozusagen, also ich finde den speziellsten Part jetzt fängt Christian gleich an zu spielen, aber da kommen wir gleich zu.
Ja, das war doch nicht ganz, denn parallel zu diesem Gespräch kommen also Maren und ihre Freundin Stefanie in die Praxis und werden zu Lisas Gynäkologie geleitet und Lisa gratuliert später zur Schwangerschaft und Maren erklärt, wie es passiert ist, weil Lisa hatte eigentlich diagnostiziert, dass sie nicht schwanger werden kann. Und sie waren in Belgien, die beiden, in der Klinik und Stefanie hat für sie eine Eizelle gespendet, was in Deutschland wohl verboten ist. Wusste ich auch nicht, aber wieder was gelernt. Maren hat nichts gesagt, weil sie Lisa nicht in Schwierigkeiten bringen wollte, denn Ärzte dürfen das nicht empfehlen und dürfen da auch keine Beratung machen, weil es ja verboten ist in Deutschland. Und Lisa kann aber jetzt die Nachuntersuchung und die Nachsorge machen. Das ist legal. Lisa hätte aber gerne vorher mit ihr darüber gesprochen. Befruchtungstourismus sieht sie kritisch und Maren sagt, die Klinik hat einen tollen Eindruck gemacht und die Erfolgsquote ist hoch und Lisa meint, ja, wie man sieht und wir sollten gleich die erste Ultraschalluntersuchung machen. Und jetzt kommen wir zu Hatzfeld und Christian kommt auch zu Hatzfeld und sagt ihm, sein Verhalten ist unangemessen und unprofessionell, auch wenn Lisa nicht seine Tochter wäre und nicht verheiratet wäre. Und Hatzfeld, ja, wimmelt ihn so ein bisschen ab und sagt, verstanden. Und Christian meint, da bin ich mir nicht so sicher, Dr. von Hatzfeld. Wir arbeiten hier auf engstem Raum und mit großem Vertrauensvorschuss. Und Hatzfeld sagt, ja, das ist klar. Und Christian fährt fort, ausgerechnet Sie überschreiten diese Linie. Die ganze Angelegenheit bleibt zwischen Hatzfeld und Christian, zwischen Hatzfeld und Lisa. Und solange der Laden läuft, geht ihn das nichts an, aber er kennt jetzt seine persönliche Meinung.
Also den Auftritt finde ich völlig daneben. Also der ist ganz, ganz weit oben in der Christian benimmt sich daneben Ranking. Dass er sozusagen, also gegenüber Lisa ist er so verständnisvoll und fragt, was ist denn los bei euch und sowas. Und da sind so die Themen Praxisgemeinschaft, Zusammenarbeit und so weiter überhaupt gar kein Thema. So, und bei von Hatzfeld wird plötzlich ein Ding draus gemacht, mit dem Abschluss, ja, das geht mich ja alles gar nichts an, aber jetzt kennst du meine Meinung. Entweder es geht dich nichts an, dann sagst du nichts dazu, oder es geht dich was an. Aber ich frage mich, also ich verstehe überhaupt nicht die Grundlage des Ganzen. Also warum ist er so sauer auf den von Hatzfeld, aber nicht auf ihn? Also klar, emotional kann ich das nachvollziehen, weil er ja auch mit Michael zu tun hat und so weiter. Aber sozusagen immer die Wut auf die dritte Person ableiten, mit der man privat nicht so zu tun hat, aber mit der eigenen privaten Person, die so in Schutz nehmen, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen.
Ja, es ist auch ein bisschen komisch, weil er selber sich so widerspricht hier, weil er sagt am Anfang, es geht nicht darum, dass Lisa seine Tochter ist oder verheiratet, sondern es geht dann offenbar, worum kann es noch gehen, darum, dass Hatzfeld auf der Arbeit ein Verhältnis anfängt mit einer Kollegin. Und dann sagt er am Ende irgendwas von wegen, das bleibt zwischen euch, aber mich geht's nichts an, aber meine persönliche Meinung wollte ich dir trotzdem sagen.
Ja.
Also es ist so ein, ja, bisschen komisch, also wie heißt es?
Ja, widersprüchlich, so wie du halt meintest. Und es ist halt einfach so, also ist das so, dass es so verboten ist, untereinander ein Verhältnis anzufangen? Also
verboten vielleicht nicht, aber vielleicht ist es einfach, ja, so ein bisschen Ehrenkodex-mäßig, dass man es lieber nicht machen sollte, weil es kann ja auch sein, es geht in die Hose und dann muss man trotzdem noch mit Vertrauen zusammenarbeiten und so. Und ob man das hinkriegt, ist dann die Frage.
Aber dann muss er natürlich wirklich mal kurz sich beide vornehmen. Da muss er zu beiden, da muss er in der Pause zu beiden gehen und sagen, wir sprechen jetzt mal kurz und ich will das nicht.
Ja.
Irgendwie sowas. Aber nicht den einen sich so zur Brust nehmen und also da finde ich ihn an der Stelle völlig. Da hätte er am Anfang schon härter zu ihm sein können, wenn er sagt, sozusagen, wir arbeiten hier auf engstem Raum zusammen und sowas. Die Wut hätte er dann haben können von Hartzfelds arroganter Einstellung am Anfang. Es ist halt auch lustig, wie es am Anfang sozusagen heißt, ja, gibt nur wenig Kollegen in dem Raum und überhaupt ganz wenig Bewerber. Und jetzt wird er da so zur Schnecke gemacht. Jetzt ist es egal.
Das ist ja schon eine interessante Sache. Das war ja auch generell mit Hartzfeld so, dass man eben sagt, okay, es gibt Personalmangel und wir müssen jemanden einstellen, den wir eigentlich nicht mögen, so menschlich. Und auch jetzt wird es vermutlich darauf hinauslaufen, es gibt glaube ich, später ja sogar den Satz mit Michael im Gespräch, wir haben keinen, der jetzt einfach mal sagt, ich fange an, so. Und wir brauchen diesen Radiologen. Ja, aber da kommen wir später noch zu.
Ja.
Lisa gibt Maren die ersten Ultraschallbilder. Maren ist sehr glücklich. Und in 2 Wochen will Lisa sie wiedersehen, denn die Kontrollen sind etwas engmaschiger bei Eizellenspenden als normal. Also in 2 Wochen der nächste Ultraschalltermin. Und die Freundin Stefanie, die hat einen leichten Schmerz, ein leichtes Unwohlsein. Deswegen schlägt Lisa einen kurzen Besuch bei Dr. Kleist vor. Was ja hier in der Praxisgemeinschaft nicht wirklich ein Merkmal ist, Dr. Kleist. Also da könnten sie jetzt zu Piwi gehen. Sie sind eigentlich schon bei Dr. Kleist, bei Lisa Kleist und Christian ist auch Dr. Kleist. Also.
Ja, stimmt.
Und Christian untersucht sie dann so mit ein bisschen Druck und sie hat also so Druck auf den Bauch und sie hat Schmerzen im Bauch. Und Christian vermutet, es könnte eine Eileiterentzündung sein. Und Stefanie berichtet von Belgien und der Eizellenspende und sie wurde aufgeklärt über die Risiken und Nebenwirkungen, aber viel zu gründlich, sie wollte das alles gar nicht so genau wissen. Und Christian hebt den Zeigefinger und sagt, das sehe ich aber anders, Fräulein. Man sollte immer wissen, was auf einen zukommen kann. Und Stefanie meint, das war eine Routine-OP und wie geht's jetzt weiter? Und Christian schlägt einen Ultraschall vor, um zu sehen, was wirklich los ist. Machen Sie das öfter, fragt er, also öfter Eizellen spenden. Nein, sagt Stefanie, ich war nur für eine Freundin, also für Maren, und die ist endlich schwanger. Das freut mich für sie, sagt Christian, dann wird das Kind ja wissen, wer die genetische Mutter ist. Und Stefanie hatte eigentlich gedacht, dass sie jetzt nichts mehr damit zu tun haben. Und Christian fragt, ob man sie dann auch psychologisch beraten hat. Stefanie meint, wir sind Freundinnen. Und Christian meint, eben, was, wenn das Kind Fragen stellt? Und Stefanie sagt, dann kann man darüber immer noch nachdenken. Sie selbst will keine Kinder bekommen, sie hat sich für die Karriere entschieden. Die Autobranche, sie hat viel darin investiert und das wird sich dann wohl kaum ändern. Das Gesetz ist eindeutig, Maren ist jetzt die Mutter.
Also sie gehen schon entspannt dran an die Sache. Also ich finde schon auch, Christian hat mit den Nachfragen durchaus mal so ein bisschen recht.
Ja.
Dass, also wie sie das einfach so abwiegelt, ach nein, das ist jetzt schon die biologische Mutter, also die rechtliche Mutter und damit ist alles geklärt. Ich meine, wir, also auch der Mann, der eine Mann, der mittelbar involviert ist, weiß nichts davon und so. Also irgendwie sie ob das jetzt alles so ganz gut geregelt ist, eher nicht, würde ich sagen.
Ich finde es auf jeden Fall sehr süß, wie sie sagt, die Risiken und Nebenwirkungen, die waren viel zu gründlich, ich wollte sie alles nicht wissen. Das kennt man ja auch selber so ein bisschen, dass man mal so eine Kopfschmerztablette nimmt und dann mal liest, was da draufsteht im Beipackzettel. Und dann steht da irgendwie drin, kann zu schweren Nierenversagen führen oder so. Da denkt man, ja, okay, das brauche ich jetzt eigentlich nicht zu wissen. Aber Christian wiederum ist natürlich der Arzt, der sagt, man sollte immer alles lesen und so. Also,
ja,
schon. Ja, aber sonst ist es tatsächlich ganz lustig, dass sie so ganz blauäugig daran geht, ne?
Ja.
Michael hat ein Dokument auf dem Tisch und ruft Bender an und kritisiert ihn für die überzogenen Budgetkürzungen, die sind nicht durchzusetzen, wünscht sich mehr Vertrauen und sagt dann am Schluss, einer von uns beiden wird Verantwortung wird auch medizinisch Verantwortung für die Schikanen übernehmen müssen. Also er bleibt ein beliebter Mitarbeiter im Krankenhaus.
Ja, er macht zwar nicht wieder den großen Zampano, aber ich sag mal, es ist auch hier wieder eine mittelbar gute Idee. So, also ich meine, man kann ja die Situation ganz konkret besprechen. Was machen wir, wenn das und das passiert, wenn die Zeitungen darüber und darüber berichten und sowas? Das kann man ja alles klären. Aber sozusagen als Mitarbeiter dem Chef so mittelbar zu drohen, einer wird die Konsequenzen tragen müssen, keine so gute Idee.
Ist auch lustig, weil er es ja dann am Ende doch selber ist wahrscheinlich. Einer von uns beiden wird Verantwortung übernehmen müssen. Ich denke nicht, dass Bender anfängt zu operieren und dann mitten in der OP feststellt, Mensch, das Budget für Skalpell ist ja nicht mehr da. Sondern das wird ja Michael sein.
Vielleicht war das ja auch die Reaktion. Ja, Sie, Herr Bender. Tschüss.
Sie, Herr Sandmann.
Sie, Herr Sandmann, ja, genau. Ja.
Lisa untersucht Stefanie. Jetzt ist sie also wieder beim Gynäkologen und sagt: Überstimulationssyndrom von der Spende und von den Hormonen. Durch die Stimulation kann es zu einer überschießenden Reaktion kommen. Das kann man leider nicht aufhalten, aber die Symptome lindern. Sie schreibt ein Mittel auf und noch eine Blutabnahme und morgen soll Stefanie wiederkommen. Stefanie meint, ist das nicht ein bisschen übertrieben? Sie hat vor 10 Jahren schon mal Eizellen gespendet und das überrascht wiederum Maren, die davon gar nichts wusste. Und Stefanie sagt, ja, das war ihr etwas peinlich. Sie wurde damals angesprochen, weil sie so gute Noten in der Uni in Washington DC hatte und es gab Geld. Also da könnte man ja einen eigenen True Crime Podcast drüber machen, glaube ich, irgendwie so. Irgendwelche Gestalten sprechen 22-jährige Mädels an der Uni an, weil sie gute Noten haben. Willst du nicht eine Eizelle spenden, weil du hast ja gute Noten und es gibt Geld dafür. Was ist mit dieser Eizelle passiert?
Ja, also ich meine, aber diese Fälle, wo das ist ein echt heftiges System, ich kann dazu vielleicht nur maximal was nachreichen, also das ist, weil das
wir nächste versprechen, Woche... nichts mehr nachzureichen, wir haben uns nie dran gehalten.
Oh, okay, aber die Folge geht ja, der Konflikt zwischen denen geht ja weiter, ne? Der ist ja ein folgenübergreifender ja. Konflikt, aber du hast vollkommen recht, vermutlich werde ich es eh nicht tun. Aber sozusagen dieses Geschäft, auch sozusagen, ich kenne das, weiß das nur von zwei, nicht Freundinnen, aber so Bekannten aus dem Kreis, die auch ein Kind haben wollten und ich glaube, die es auch auf diesem Weg gemacht haben und wo man dann auch wirklich so aussuchen konnte in irgendwelchen Art Katalogen sozusagen, was der Mann alles zu bieten hat und wie der aussieht und welche, also was er sozusagen intellektuell vorzuweisen hat, also jetzt in dem Fall intellektuell akademische Karriere einfach so. So und das ist so, also da ist ein ganz weirdes Geschäft dahinter.
Na gut.
Ja.
Lisa meint, sie soll diese Nachwirkungen nicht unterschätzen und sie soll, wenn möglich, ihren Unterbauch kühlen und nimmt ihre Maße, weil sie braucht Vergleichswerte für morgen und weist darauf hin, dass es zu einem Lungenödem führen und lebensgefährlich sein kann. Und Maren meint besorgt, sie hätten es vorher sagen sollen, dass sie die Spenderin ist. Lisa meint, sie können jetzt ganz offen sein, sie haben keine rechtlichen Konsequenzen mehr zu befürchten. Doch Stefanie meint, darum geht es nicht. Mein Freund weiß nichts davon und würde durchdrehen. Anna ist in der Innenstadt am Telefon mit einem Mandanten und geht zu ihrer Kanzlei. Und in der Praxisküche, also sie geht wohl auch zur Praxis, nicht zur Kanzlei, und in der Praxisküche sitzt sie dann und hat den anderen Essen mitgebracht. Und die drei, also Christian, Lisa und Piwi, sitzen dann hier so zusammen und besprechen die aktuelle Situation. Und Christian meint, jeder hat das Recht, seine Abstammung zu kennen. Lisa meint, ja, praktisch gilt das nicht für Eizellenspendekinder. Und Piwi fragt, ein Kind kann doch einfach einen Gentest der Mutter verlangen. Und Anna sagt, nein. Geteilte Mutterschaft gibt es in Deutschland nicht. Die Frau, die das Kind austrägt, ist nicht nur juristisch, sondern auch leiblich die Mutter. Und Lisa meint, die beiden Frauen sind da etwas blauäugig reingeschlittert. Und Christian kritisiert so ein bisschen die Rechtslage, denn er meint, die ist eine völlige Katastrophe. Menschen haben Angst, etwas Illegales zu tun, weil sie ins Ausland gehen. Und Anna erwidert, ihr habt euch alle hoffentlich an das Gesetz gehalten. Eine Beratung ist euch absolut verboten. Sie hätte momentan keine Zeit, sie rauszuhauen. Also sie hat offenbar wieder Arbeit. Und Lisa reagiert empfindlich und sagt, auf diesen belehrenden Schwachsinn habe ich gerade keinen Bock. Und Anna ist überrascht von dieser Reaktion. Deswegen berichtet Christian von Lisa und Hatzfeld, dass die beiden was hatten. Und Anna sagt, also doch. Und hat die beiden kürzlich zusammen gesehen. Hier muss man sagen, du hast das ja damals in dieser anderen Folge kritisiert, ne? Die Szene, wo Anna Lisa zur Rede stellt und dann einfach weggeschnitten wird und das Gespräch nicht gezeigt wird. Und ich muss sagen, hier entwickelt dieser Fehler seinen kompletten Wahnsinn. Weil es wäre doch wirklich schön, wenn wir über irgendetwas berichten könnten aus dieser Szene zwischen Anna und Lisa, wo Anna sagt, du, ich habe dich mit Hatzfeld gesehen, außer von, ich habe sie beiden kürzlich zusammen gesehen. Mhm. Weil wenn wir diese Szene gesehen hätten, die auch angefangen hat, aber dann kein Ende hatte, dann könnte Anna ja jetzt hier sagen, ja, ich habe sie darauf angesprochen oder irgendwas. Aber stattdessen hat man nur dieses, ich habe euch gesehen, Schnitt. Ja. Das ist einfach, hier entwickelt sich dieser Fehler eigentlich erst zu einem richtig großen, weil damals war es so, ja, ist ein bisschen so Effekthascherei und hier ist es jetzt wirklich okay. Hier merkt man, das war einfach wirklich Quatsch, dass man diese Szene überhaupt gemacht hat damals.
Ja, genau. Also da werden viele Chancen liegen gelassen, auch hier was zu erzählen. Ich meine, es ist, wenn man sich jetzt mal so überlegt, es ist eine Kaskade des Verschweigens seit, also wenn wir jetzt mal die letzten 3-4 Minuten der letzten Folge noch reinnehmen, der letzten Folge. Also erst verschweigt Christian ganz lange seine Tablettensucht. Michael verschweigt, dass er es nicht weiß. Kommt in der Diskussion raus, dass Lisa verschweigt, dass sie eine Affäre hat. Während Lisa Patientinnen in ihrem Raum hat, wovon die eine die Eizellen spendet, wovon sie ihrer Freundin nichts erzählt, dass sie das schon mal gemacht hat und wovon ihr Mann auch nichts weiß. Also sozusagen, und jetzt eskaliert, also und dann kommt auf einmal diese Affärengeschichte, von der die Freundin von Christian auch schon weiß, aber Christian nichts erzählt hat. Und dann kommt ja noch ein letzter Blick von Christian Richtung Peewee, der auch nicht so unschuldig guckt, sondern wo irgendwie klar ist, irgendwas wirst du auch gewusst haben. Also Leute, redet.
Ja, und Christian jetzt quasi seine Tablettensucht offen gelegt hat, aber Anna soll nichts erfahren.
Genau, das kommt auch noch dazu. Ja. So, also es ist wirklich so ein völliges aneinander vorbeireden. Und hier hätte man ja wirklich mal gewusst, das wäre ja schön gewesen, wenn Christian sagt, wie Anna, du wusstest davon, hast es mir aber nicht erzählt. Also muss ja noch nicht mal in einem Vorwurf münden, aber kann ja sein, warum?
Ja, und wie gesagt, Anna sagt also doch. Und dieses also doch würde ja bedeuten, dass sie dachte, es ist so, aber dann hat irgendjemand, wahrscheinlich Lisa, gesagt, nein, es ist nicht so.
Stimmt, ja.
So, aber das haben wir nicht gesehen. Und wir hatten sogar die Möglichkeit, dieses Gespräch zu sehen.
Ja.
Aber man hat sich entschieden, das nicht zu zeigen, sondern man hat einfach gesagt, wir schneiden jetzt mal weg auf den, ich glaube, Max Haumer oder wer auch immer dann da irgendwie gerade der, nee, Max Haumer war eine andere Staffel, aber auf was auch immer da in der Szene wieder wichtig war, von Paleotitis Haldobalnus und sowas.
Ja, voll.
Ja, naja.
Ja, vollkommen richtig. Aber man muss eins sagen, Anna, auch hier, ein aus meiner Sicht so ein Uni. Ich habe da gerade keine Zeit, euch rauszuboxen. Übrigens, was ich dir noch kurz sagen wollte, Martin, für den Fall, du warst ja heute Morgen schon mit dem Hund draußen, dass du da jemanden umgebracht hast. Tut mir leid, aber ich habe jetzt gerade selber genug zu tun mit meinem Job. Ich kann dich da jetzt nicht rausboxen, okay?
Alles klar, okay, alles so. Klar, ja. Aber über diesen belehrenden Schwachsinn habe ich gerade keinen Bock.
Ja, das wäre schon die richtige Antwort auf diese Sache, weil erst zu erzählen, vielleicht habt ihr was gemacht und falls ihr es gemacht habt, euer Experte ist im Moment in anderen Sphären unterwegs. nee, kann ich nicht leiden.
Ja. Kurze Szene mit Stefanie zu Hause, die sich an Lisas Ratschläge hält, aber dann erneut Schmerzen hat und deswegen Maren anruft und ihr sagt, es wäre schön, wenn sie kommt. Und dann sind wir bei Christian, der Nora fragt, was für eine Freude er Anna machen könnte. Essen gehen ist ihm zu langweilig, ein Hotelwochenende fällt raus, da sie ja gerade ein Wochenende im Hotel war. Und Nora schlägt irgendwie Floating und Massage vor, aber schon die Beschreibung, die Nora anschließend macht, lässt Christian zu dem Urteil kommen, das ist ja grauenvoll. Und Nora sagt, ihnen kann man es einfach nicht recht machen. Etwas komisch, Christians Antwort ist, ich bin froh, dass ich sie habe. Okay. Und Nora sagt dann, wie wär's denn mit einem Picknick? Ein Heißluftballon mit einem Banner. Anna, ich liebe dich. 200 Tauben, die aufsteigen, am Horizont der Blutmond. Delfine und eine Elefantenparade. Christian dankt ihr für den schönen Morgen und nimmt die Ballonfahrt, sagt er. Und ja, Anna bekommt einen Luftballon geschickt mit einem Zettel. Also es ist quasi ein Lieferant, der bringt einen Miniaturballon mit so einem kleinen, mit so einer kleinen Gondel unten dran und in dem ist ein Zettel. Und das ist eine Botschaft von Christian, der sie also einlädt zur Ballonfahrt. Und sie ruft Christian an, der gerade mit dem Fahrrad zu Hause ankommt. Und er hätte sie vorher fragen sollen, denn auch wenn er die Fahrt extra nachts eingeplant hat, ihr Terminkalender quillt über. Und Christian fragt, nachts. Ja, auch nachts. Und Christian fragt, sehr deeskalierend, was sind denn das für Anwandlungen?
Ja, und auch sehr konstruktiv.
Ich finde auch, also wenn du mich mal irgendwann fragst, so passt die Aufnahme am Samstag früh um 8.45 Uhr nach einem Fußballspiel und ich sage, nee, passt mir nicht. Und dann kommt von dir, was sind das für Anwandlungen?
Ja, so kann man es mal klären. Aber es ist, aber in der Sache gebe ich ihm schon so ein bisschen recht.
Ja,
also ich kann es verstehen, dass sie auch sagt, du, an dem Tag passt es nicht oder im Moment ist es halt wirklich alles knapp. Also eine Sache ganz konkret zu buchen ist schon tricky.
Ja.
Was man gut machen kann, ist, egal, ist jetzt nicht so wichtig, was man gut machen kann, aber es ist schon tricky. Genau. Aber dass sie auf einmal sagt, mein Terminkalender quillt nachts über und noch nicht mal sagt, ich brauche im Moment Schlaf oder sowas, das ist nun wirklich, klingt nach einer Ausrede.
Ja. Anna, dank trotzdem für die wundervolle Idee, aber diese Woche wird das nichts. Und Christa meint, seit sie in München war, ist sie anders, irgendwie überehrgeizig. Und Anna erwidert, das sagt ausgerechnet der Doktor, der Tag und Nacht für seine Patienten da ist. Sie ist Anwältin und mitten in einem Fall, wie kommt er dazu, ihr Vorwürfe zu machen, weil sie mal eine Verabredung absagt?
Das ist übrigens sehr lustig, weil dieses anscheinend bei Anwälten glauben Leute das. Ich bin mitten in einem Fall. Das ist einfach so, stell dir mal, das ist genau das Gleiche, wie wenn ich sage, wie wenn ein Arzt sagen würde, du, ich habe gerade eine Patientin. Also so, ich bin zurzeit sehr beschäftigt, ich habe eine Patientin. Das ist einfach Quatsch. Ja. Also es gibt dann so ganz große Prozesse, wo man vielleicht wirklich fast nur diesen einen Fall hat. Das ist aber sehr selten. In den Normalfällen würde ich sagen, haben viele Anwälte 30, 40 Verfahren vielleicht parallel zu laufen.
Ja, ja.
Also ich bin gerade in einem Fall, ist schon...
Das ist halt so ähnlich wie in Detektivserien oder so, wo man dann immer so das Detektivteam arbeitet immer an einem Fall und bearbeitet den und so, während man wahrscheinlich im echten Leben irgendwie immer 35 offene Akten auf dem Schreibtisch hat. Ja.
Genau.
Christian meint, er macht ihr ja gar keine Vorwürfe, aber soll ich deine Sekretärin anrufen, wann du mal nächsten Monat einen Tag frei bist? Und Anna sagt, dieser Fall ist wichtig für meine Karriere, sie will beweisen, dass sie in München die richtige ausgewählt haben. Christian könnte einfach sagen, dass er das versteht. Und Christian ist einsichtig, sagt, okay, dann storniere ich eben. Und zum Dank legt Anna auf, weil die Kanzlei aus München anruft. Bandprobe im Stall mal wieder. Nur noch Schlagzeug und Bass der Band Pink Slip, weil Lauri ist ja gekickt worden. Und Clara schlägt die sofortige Aufnahme dieses neuen Songs vor, weil er gut war. Und sie hoffen, dass die neue Gitarristin, die Mike ihnen schicken wird, gut sein wird. Interessant, dass Mike Masker aus Berlin irgendwie eine Gitarristin schickt in die Provinz.
Zu den naiven Mädchen.
Machen so ihr Ding.
Ja, jetzt nicht mehr. Aber es ist irgendwie komisch, dass dieser zerrissene Vertrag immer noch so ein kleines bisschen, also irgendwie so ganz abgesagt haben sie diesem Bandprojekt noch nicht, ne? Also,
na, im Gegenteil, ich würde sagen, sie haben zugesagt, weil sonst würde ja nicht Mike ihnen was schicken, oder?
Oder sie haben zugesagt, ja, das stimmt. Aber irgendwie passt das nicht so ganz dazu, dass sie den Vertrag ja erst zerrissen hat und sowas. Ja. Und erstmal klar, also zwischendurch hieß es irgendwie, ja, wir haben uns ja für die Freundin entschieden und das ist wichtiger und sowas. Und auf einmal kommt so raus, ja gut, wir bekommen einfach vom Produzenten jemand Neues.
Ja, ja, und also das mit dem zerrissenen Vertrag ist tatsächlich ein Logikloch, weil eine Folge später, glaube ich, sagt Anna ja sogar noch von wegen, du solltest den Vertrag noch nicht unterschreiben und so. Aber das mit Lauri wurde ja so ein bisschen geklärt, weil Lauri sich dann auch selber für zu schwach hält. Und
ja.
Dann sagt sie ja so ein bisschen, okay, mach das mit dem Vertrag und klärt das irgendwie mit Mike. Aber es ist trotzdem witzig, dass irgendwie eine neue Gitarristin kommt, die sie gar nicht kennen.
Naja, und sie und Sabrina sind doch einmal in diesem Zimmer bei ihr und dann sagen sie, klären sie doch auch sozusagen, wir haben uns halt gegen die Karriere entschieden und für die Freundin und das ist aber wichtiger.
Ja, ich kriege nicht mehr ganz eine Chronologie rein, ob das davor war vielleicht.
Ah, okay, ja, das kann ich nicht sein, ja, stimmt.
Sie meinen, es wird sich trotzdem irgendwie was ändern, aber Sabrina meint, neu ist ja nicht immer gleich scheiße und Clara meint, irgendwie aufregend. Christian und Paul sind in der Küche und Christian meint, irgendwer sollte mal einkaufen. Paul sagt Anna zum Beispiel, glaube ich. Er hat so ein bisschen vernuschelt, deswegen dachte ich erst, was hat er gesagt? Mama zum Beispiel? Aber ich glaube, er sagt Anna zum Beispiel. Und Christian meint, ja, oder du? Und Paul fällt ein, dass er noch ganz viele Hausaufgaben machen muss, 2 Tests diese Woche und auch keinen Hunger hat, also er braucht gar keine Einkäufe. Und Christian sagt, ich frage dich nochmal in 2 Stunden. Und Paul meint, Pizza.
Ja, keine Ravioli, keine
Ja,
großen Ravioli.
genau.
Aber ich finde die Szene, ich mag die Szene deswegen, weil sie mal ganz kurz zeigt, dass auch, also in dieser Familie wirkt ja alles immer so perfekt hergestellt, wie man es ja vorhin am Frühstück gesehen hat. Und dass man mal kurz einblendet, dass diese ganzen Fragen irgendwie, irgendjemand muss auch mal einkaufen und sonst was auch in diesen Familien mal so zutage kommen und der Kühlschrank sich nicht automatisch füllt.
Es wäre interessant zu sehen, wer bei der Familie für den Einkauf zuständig ist, weil Inge hat es ja früher immer gemacht, als Johannes noch da war. Da hat ja eigentlich immer Inge eingekauft. Einmal sollte das doch Johannes machen und hat völlig versagt. Hat nur irgendwie Süßigkeiten gekauft und so.
Ja, stimmt.
Aber jetzt, also ich würde fast sagen, Christian wäre die naheliegende Wahl, weil er ja sozusagen derjenige ist, der seine Kinder am besten kennt und weiß, was sie gerne essen. Aber ja, man sieht es nie.
Ja, das ist wahr. Bei denen könnte man sich fast vorstellen, eigentlich finde ich, dass sie so eine Art Lieferservice oder sowas hätten.
Ja.
Klischeemäßig. Ja, geht Christian ja samstags irgendwie auf den Markt oder irgendwie sowas.
Ja.
Das wäre so das Klischee, aber es passt irgendwie auch nicht.
Ja.
Keine Ahnung.
Michael kommt herein und sagt zu Christian, er soll bitte ganz schnell vergessen, was heute Morgen passiert ist. Er war nicht zurechnungsfähig und jetzt hat er sich unter Kontrolle. Aber er ist immer noch wütend. Seine Lösung ist, dass er diesen Hatzfeld aus der Praxis werfen soll. Und Christian meint, das ist keine Lösung, das ist Rache. Und Michael erwidert, Lisa verbringt jeden Tag mit ihm und er hat Kopfkino, das Christian sich gar nicht vorstellen will. Und das wäre interessant, was für ein Kopfkino das ist, was Christian sich gar nicht vorstellen will. Also, naja.
Ja, es ist so, als ob Christian so ein Minderjähriger ist, der noch gar keine Vorstellung von Sexualität hat.
Deswegen, also er muss irgendwelche ganz besonderen Dinge irgendwie sich vorstellen. Christian meint, es war sehr schwer, einen Radiologen zu finden und er könnte das auch gar nicht allein entscheiden, Hatzfeld jetzt rauszuwerfen. Und Michael meint, das sind Ausreden. Und Christian merkt, er kommt mit Rationalität nicht weit und sagt zu ihm deshalb, er wird nicht die Probleme für sie lösen und schon gar nicht im Hauruckverfahren.
Ich finde, dass diese Idee, meinte ich vorhin im Eingang, sozusagen diese Idee, dass Michael jetzt sagt, hier, ich möchte eine Entscheidung haben und mit dem geht es nicht weiter, die finde ich sehr gut. Weil das irgendwie auch wieder irgendwie die Sachen so ein bisschen ins Rollen bringt und ich finde wirklich eine Frage, also ich finde das von ihm aus total nachvollziehbar, dass er das so will. Ich finde es aber, und gleichzeitig ist es irgendwie cool, Christian kann ja wirklich nicht einfach sagen, gut, ich schmeiß ihn raus.
Gibt
Also
es ja auch noch
irgendwie
was im
das
Arbeitsrecht und so, also.
ganz genau. Also da irgendwie die Konstellation hat mir sehr, sehr gut gefallen.
Ja, es ist halt auf jeden Fall ein schöner Konflikt. Also genauso wie er sagt, ne, die arbeiten jetzt jeden Tag zusammen und er muss sich immer seine Gedanken machen. Ob er jetzt Kopfkino hat, wie Hatzfeld sagt, Lisa,
Nachher geht das noch das.
ich stell mir irgendwie vor, dass er sie in die, dass er so macht, komm, ich mach mal hier das MRT an und jetzt gehen wir beide gemeinsam in die Röhre und dann gucken wir uns hinterher die Bilder an. Aber wie auch immer, also dass er jedenfalls sich seine Gedanken macht, dass die beiden jeden Tag 8 Stunden miteinander verbringen oder noch mehr. Ja, kann ich schon verstehen.
Ja, also aus Michaels Perspektive hätte ich, glaube ich, das Gleiche gefordert.
Ja. Maren und Stefanie sind bei Stefanie zu Hause. Maren meint, wenn es dir schlecht geht, dann gehen wir sofort in die Klinik und Stefanie möchte noch eine Schmerztablette. Maren fragt, wann hast du denn die letzte genommen? Und Stefanie hat keine Ahnung.
Sehr, wer es glaubt, ne?
Christian und Michael gehen in den Garten und setzen ihr Gespräch fort. Michael weiß nicht, ob er Lisa verzeihen kann. Er liebt sie, aber gleichzeitig hasst er sie dafür, was sie getan hat. Christian meint, so kann es nicht weitergehen. Ihr müsst darüber reden. Und Michael fragt, warum hat sie das getan? Sex mit einem Kollegen. Und Christian meint, das wisst nur ihr beide. Michael sagt, er macht gerade ganz fest beide Augen zu. Da weiß
Vor
ich
der
so.
Wahrheit. Er meinte,
Ah.
wenn ich da hingucke, wo es wirklich weh tut, dann mache ich gerade sozusagen eigentlich
Okay.
beide Augen zu.
Ja, und Christian meint, Glück kommt nicht und bleibt. Man muss hart dafür arbeiten. Bei Anna und ihm war es auch so, er wollte ihr eine Freude machen mit dieser Ballonfahrt und für sie war nur die Arbeit wichtig. Hier wäre es, wie gesagt, schöner, wenn Christian davon spricht, was damals mit Marlene war. Denn das ist ja eigentlich viel naheliegender, als jetzt von der Ballonfahrt zu erzählen. Ist damals, als Marlene mich betrogen hat und ich sie, da haben wir das und das
Ja.
gemacht und so. Weil da war ja Michael auch schon Teil des Casts. Also er kennt ja auch Marlene noch und.
Ja.
Das wäre viel
Damit,
naheliegender.
da merkt man, dass sie halt wirklich so einen richtigen Cut gemacht haben in der sechsten Staffel. Ne? Das alte, also man, genauso wie man den Namen Johannes ja auch einfach nicht kennen würde, wenn man nicht die Folgen davor geguckt hätte, die Staffel davor. An sich mag ich die Szene sehr gerne, dass die beiden da so schön ruhig abends bei einem Bier die Situation besprechen. Aber Michael kommt ja, oder sagst du noch was dazu?
Ja, es geht noch weiter.
Ja, okay, sorry.
Also Michael sagt, zu viel Arbeit und Stress ist auf jeden Fall ein Teil des Problems, aber seit Jahren macht er das, was Lisa will. Auszeit in Paris, kein Problem. Studieren in Leipzig, natürlich. Er wollte nie im Weg stehen, aber ob er glücklich war, das war egal. Christian fragt, ob das nicht ein bisschen unfair ist. Nein, meint Michael, das ist die Wahrheit. Er hat immer zurückgesteckt, er war immer zu nett. Und Christian meint, für dich hat immer nur die Opferrolle gezählt und... Wenn man euch beide so ansieht, dann ist das Letzte, was einem einfällt, Spaß. Und Michael erwidert nicht wirklich, dass das unwahr wäre, sondern er sagt stattdessen, hättest du nicht mal was sagen können, bevor alles kaputt war. Hättest du nicht mal sagen können, dass wir keinen Spaß haben.
Ja, der Satz ist wirklich auch echt lustig, das stimmt. Michael, kommst du mal kurz zur Seite? Man denkt euch beiden überhaupt nicht an Spaß.
Habt ihr auch mal Spaß?
Genau, also das ist so schwer auseinanderzunehmen. Also ich finde Christians Satz generell auch, für dich hat doch immer nur die Opferrolle gezählt. Also als ob das jetzt immer nur das Motiv gewesen wäre, das ist jetzt auch ein bisschen überzogen und man merkt, dass er dann doch seine Tochter verteidigen will.
Ja, da steckt viel drin in der Szene, ja.
Genau.
Es ist halt irgendwie so ein bisschen, also Christian hat halt immer eigentlich diese Tendenz, Leute gleichzeitig konstruktiv zu kritisieren und auch zu attackieren. Und das ist hier eigentlich auch so ein bisschen der Fall, denn dieser Satz mit, wenn man euch so ansieht, dann ist das Letzte, was einem einfällt, Spaß, das ist ja schon so, also ich meine, wann hat man Michael und Lisa das letzte Mal so als verliebtes Paar gesehen, die irgendwie gemeinsam was machen, das weiß nicht, ob wir das jemals gesehen haben. Also wenn
ganz
das,
am Anfang, ganz am Anfang.
Ja, ganz am Anfang, aber dann ist es wirklich sehr schnell übergegangen in diesen Alltagstrott, Familie und Beruf unter einen Hut bringen, beide haben einen stressigen Job, versuchen noch irgendwie ein Kind dabei großzuziehen und so weiter. Da denkt man wirklich nicht an Spaß. Aber für dich hat immer nur die Opferrolle gezählt, ist halt im selben Atemzug und ist halt eigentlich total der persönliche Angriff. Und es gibt halt Figuren, die reagieren auf Christian dann empfindlich und sagen irgendwie, und dann eskaliert es. Aber in dieser Folge ist es zweimal so, dass er einmal Anna am Telefon und eben hier Michael relativ persönlich angreift und die dann einfach fortfahren und sagen, ja, okay.
Stimmt, sie nehmen sich das nicht so zu Herzen. Ich weiß auch nicht, ob Michael mit dieser ganzen, ich habe immer zurückgesteckt, ob das, also das ist ja jetzt, scheint jetzt nicht das der Kern dieses Problems zu sein. Also wenn das sozusagen, wenn Lisa ihre Selbstverwirklichung für sie so ein Problem wäre, dann würde sie ja jetzt nicht jemand anderen suchen. Also wenn sie sagt, ja, bei Michael, also eher es wäre ja spannender, wenn er festgestellt hätte, es ging bislang immer nur nach mir. So, und anscheinend möchte Lisa daraus mal ausbrechen aus diesem Muster. Dann wäre es ja interessant, aber zu sagen, sie macht was, weil sie zu viele Freiheiten hat, ist ja fast beängstigend, wenn er das seine Analyse ist.
Ja, ich habe immer gesagt, Michael ist eigentlich so ein kleiner Serienkiller.
Ja. Naja, mal schauen, also, was noch passiert.
Es ist vielleicht einfach auch so ein typischer Fluchtmechanismus, dass man irgendwie sagt, wann war ich denn zum letzten Mal entspannt so richtig und dann fällt einem nur ein, ja, als ich irgendwie die Kontrolle über mein eigenes Leben hatte und so. Und deswegen muss ich jetzt wieder die Kontrolle übernehmen oder so.
Ja, stimmt. Ja.
Clara und Sabrina schauen sich auf dem Video nochmal die Aufnahme an und liegen dabei im Stroh im Stall, wo sie üben oder proben. Und Clara kommentiert Sabrinas Augen, dass die ungleich sind. Und Sabrina meint, das ist bei jedem Menschen so. Ich fand, bevor wir jetzt noch fortfahren in der Szene, fällt mir gerade ein, ich fand, das war hier, der Ton war hier unglaublich schön, finde ich. Also ganz technisch. Weil, ich weiß nicht, vielleicht haben sie mit Ansteckmikro oder eben ganz, ganz nah das Mikro irgendwie gehabt. Aber weil Sabrina denn so sagt,
ich glaube, das ist bei jedem Menschen so.
Da sagt sie es so ganz, ganz leise und trotzdem ist es total präsent. Also es ist total schön, finde ich.
Ich finde ja cool, dass du diese Sachen immer feststellst und auch hier, dass mal Ton gelobt wird, weil Tonmeister regen sich, glaube ich, darüber auf, dass sie nur irgendwie Thema sind, wenn es mal nicht gut war und sonst ist es selbstverständlich und von daher, ja.
Ja. Und aus einem Impuls heraus, weil sie sich halt so tief in die Augen sehen, schnellt Clara hervor und es gibt einen Kuss zwischen ihr und Sabrina. Und dann kommt aber eine Stimme von Lauri aus dem Off. Hallo, wo seid ihr? Und Clara und Sabrina lösen die Lippen und stehen auf aus dem Stroh und sagen, wir sind hier. Oh, die frische Liebe.
Aber auch lustig, dass Sabrina hat, bekommt hier wirklich so den Part sozusagen bei der Musik, ist sie eher ein Klotz am Bein, stört jetzt hier. Und Lauri, das ist halt irgendwie, Lauri, genau. Und irgendwie bekommt Lauri so ein bisschen die Rolle des dritten Rads am Fahrrad. Nee, irgendwie
was. Genau. Abends in der Villa singen Lisa und Michael Rosalie ins Bett, aber Rosalie steht einfach wieder auf und kann nicht schlafen. Und Michael muss um 4 Uhr raus, sagt er, deswegen legt sich jetzt Lisa neben Rosalie und bis sie dann einschläft. Und Rosalie geht schon mal vor und Lisa sagt noch zu Michael, dass sie, also Rosalie, spürt das, was nicht in Ordnung ist. Und Michael räumt die Küche auf, während Lisa zu Rosalie geht.
Es ist schon wirklich lustig, wie unterschiedlich so Clara als Kind und Rosalie als Kind so dargestellt sind. Clara war immer irgendwie die noch niedliche Sachen gesagt hat, die irgendwie sich Handschuhe angezogen hat, weil man heute jemanden nur mit Samthandschuhen anfassen darf und irgendwie sowas. Und die war immer das verniedlichende Element und es war eher so Spaß. Ach, ich habe heute geträumt, heute mal keine Kinder und dies, das. Und bei Rosalie ist es so richtig, die ist so eine richtige Belastung für die Familie. Einfach nicht als Mensch, sondern als Kind. Ja. Das Fürsorge braucht und das sozusagen wegen der Konflikte nicht ausgeräumt werden können und sowas.
Das ist eigentlich, es ist zwar unangenehm mal, aber es ist ja wahrscheinlich die realere Darstellung von einem Kind im Haus.
Voll, ja, glaube ich auch.
Stefanie hat mittlerweile größere Schmerzen und das sollen jetzt wohl irgendwie die frühen Morgenstunden sein, denn Maren ruft einen Notarzt und der kommt und es geht in die Klinik und da ist dann schon Michael, also das muss dann irgendwie 4 Uhr früh sein oder so. Oder Michael musste ja um 4 Uhr raus, also vielleicht um 5 oder so. Es geht jedenfalls in die Klinik und Christian hat lustigerweise hier Nachtdienst im Krankenwagen. Das kam ja lange nicht zum Sprechen, ist aber in dem Fall sehr praktisch, weil er ja auch der behandelnde Arzt ist. Ja. Und sie hat Fieber. Was das bedeutet, werden wir in der Klinik herausfinden. Und in der Klinik erfolgt dann die Übergabe an Michael und Christian klärt ihn über die medizinischen Hintergründe auf. Wie gesagt, erneut praktisch, dass der behandelnde Arzt, der auch in der Praxisgemeinschaft mit der Gynäkologin von ihr ist,
ja, stimmt,
hier im Krankenwagen ist und dann auch Michael direkt Auskunft erteilen kann. Also nicht nur so, ja, wir haben hier irgendwie Fieber und müssen Sie mal die Patientin fragen, was sie hat und so. Und dann erstmal die gesamte Hintergrundgeschichte nochmal erklärt werden muss, sondern sie kann im Grunde entspannt chillen und er kann alles erklären.
Ja, im Prinzip ist alles sozusagen die Villa Kleist hat die komplette medizinische Obhutnahme übernommen.
Genau. Und Maren darf nicht mit rein. Das ist das Letzte in der Szene. Und als Christians Nachtschicht beendet ist, schläft er angezogen so schräg auf dem Bett. Also so ein typisches Bild, wenn man sich einfach einmal kurz hinlegt und dann einschläft. Und Anna kommt herein und versucht leise zu sein, aber Christian wacht auf und fragt sie, ob sie kommt oder geht. Und Anna sagt beides. Und Christian meint, hast du denn gar nicht geschlafen? Und Anna sagt, naja, doch ein bisschen im Büro. Du musst schlafen, Anna. Ach, du übertreibst. Ein paar Stunden weniger Schlaf sind zu verkraften. Und Christian meint, sie soll noch 10 Minuten ins Bett kommen. Und Anna meint, das geht nicht. Sie ist kurz vor einem Durchbruch in ihrem Fall. Und auch wenn Christian meint, das bist du ja noch in 10 Minuten, sagt Anna, ich leg mich doch jetzt nicht hin, dann ist der Tag gelaufen. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Eine Nachtschicht kann auch einen ganz schönen Kick geben. Ich weiß nicht, ob sie vielleicht auch eine Tablettensucht hat.
Vor allem, wenn man mal wirklich so eine Nacht, also wenn man sich dieses Aktengewühle und sowas, was Anwälte machen, so anschaut, weiß ich nicht, ob ich mit Anna gerne abends Party machen würde, wenn das die Sachen sind, die ihren Kick geben.
Ja. Christian sagt, versprich mir vorsichtig zu sein und Anna sagt, das ist ja nur dieser eine Fall, kein Dauerzustand, aber sie will gewinnen und dafür ist sie bereit, ein paar Stunden Schlaf zu opfern. Maren beobachtet den Spielplatz an der Klinik und sie trifft auf Stefanies Freund Werner Hübner, im Anzug ist der. Und Werner Hübner, das ist wirklich sehr interessant, der hat so eine Scheitelfrisur, so blonde Haare, blaue Augen, dünne Statur, ganz glatt rasiert, schnarrende Stimme, also Eigentlich würde der auch als SS-Offizier durchgehen. So ist der Typ SS-Offizier und heißt auch noch Werner Hübner. Also passt eigentlich alles.
Ja, er ist, genau, er hat so was ganz Schneidendes, Kaltes die gesamte Zeit, ne? Also auch sein Blick. Vor allem ist das lustig, wenn du, kennst den Schauspieler?
Nee.
Ulrich Brandhoff, wenn du den auch so eingibst, ich habe den in einer ganz anderen, ganz anders kennengelernt, wo er so eher leicht lockiges, langes Haar hat. Da ist er so ein Tierarzt und eher so ein Lebemann und sowas. Es ist schon echt lustig, was eine Maske alles aus Leuten machen kann.
Ja, das spricht ja dann auch für ihn, dass er sehr wandelbar ist. Ja, einfach mal eine andere Frisur und glatt rasieren und schon kann man eine Gestapo-Gestalt spielen. Und wenn man die Haare lockig lässt, dann ist man ein Tierarzt.
Ja, stimmt.
Er sagt, welches Zimmer? Ja, ich weiß nicht genau, ob er es so sagt, aber er sagt,
fragt. Aber es hat auf jeden Fall diese Art, ja.
Ja. Und fragt, was passiert ist. Die Ärzte wollten ihm nicht sagen, weil sie nicht verheiratet sind. Und Maren sagt, es ist eine Eileiterentzündung.
Es ist doch nicht schlimm.
Und Maren sagt, es kann lebensgefährlich sein. Er fragt, wie man denn sowas kriegt. Und Maren erzählt von der Eizellenspende, von der er nichts weiß. Und Maren erklärt, ja, sie hat mir gespendet. Zusammen waren wir mit Tobias in Belgien und jetzt bin ich schwanger.
Also nur damit ich das richtig verstehe. Du hast das Baby meiner Freundin gezeugt mit dem Sperma deines Mannes in deinem Bauch?
Wessen Idee war das? Es ist Ihnen doch hoffentlich klar, was das für Ihre Karriere bedeutet.
Genau, wer ist Ihr Anwalt?
Geh nach Hause, ich will dich hier nicht haben.
Wenn sie stirbt, dann bist du schuld.
Das sind wirklich die Sätze, die er sagt.
Ja, hat sich schnell gewandelt, ne? Von ist das so schlimm, zu wenn sie stirbt, bist du schuld.
Ja, also ich weiß nicht, ob das ein Wandel war. Vorher hat er sozusagen gesagt, was auch immer sie hat, das ist unwichtig, sie muss sofort aufstehen und mitkommen, so, mit seinem, ist doch nicht schlimm. Sie hat Krebs, ist doch nicht schlimm, kann man immer noch joggen, los. So. Und jetzt sagt er, du gehst nach Hause. Nee, also wirklich, SS-Offizier, muss man wirklich sagen, also er spielt es auch so, also könnte aus Napola sein oder so. Christian radelt zur Praxis und beobachtet dabei beobachtet Lisa und Hatzfeld, als er ankommt. Hatzfeld will reden, wie es weitergeht und wie wir miteinander umgehen. Lisa meint, nicht jetzt. Und Christian kommt dazu und sagt oder fragt, ob alles okay ist und ob sie das hinkriegt. Und Lisa glaubt schon. Maren und Tobias Schumann kommen dazu und machen sich schreckliche Sorgen und wollen wissen, wie es jetzt wirklich um Stefanie steht. Lisa meint, sie dürfen darüber keine Auskunft geben. Christian versteht ihre Sorgen, aber die Schweigepflicht gilt. Und drinnen steht Werner Hübner, Obersturmführer Werner Hübner, bereits bei Nora und sagt zu ihr, ihre tolle Ärztin ist schuld daran, dass es seiner Freundin so schlecht geht. Und Christian kommt dazu und fragt, ob es hier ein Problem gibt. Und Lisa geht hin und sagt, lass mich mal, und bittet Werner Hübner ins Sprechzimmer. Und dort kriegt Lisa dann einen Monolog zu hören, der sich gewaschen hat.
Ja. Sie hätten ihr diese verdammte Spende ausreden müssen.
Herr Hübner, ich verstehe, dass Sie
auch... Stattdessen schicken Sie sie ins Ausland. So was Verantwortungsloses habe ich noch nie erlebt. Sie sind Ärztin, verdammt nochmal. Sollten Sie nicht Leben retten, anstatt es zu zerstören?
Ich verstehe, dass Sie aufgebracht sind.
Eizellspenden, die sind in Deutschland verboten. Und zwar aus gutem Grund, wie selbst Sie jetzt erkennen sollten.
Darf ich jetzt auch mal?
Und als Lisa dann irgendwann mal zwischen zwei Atempausen zu Wort kommt, sagt sie, sie hat nicht dazu geraten, das darf sie gar nicht, sie wusste nichts davon. Nebenan sind Maren und Tobias bei Christian und Maren sagt, sie ist mit Stefanis Kind schwanger, das Kind wird sie jeden Tag daran erinnern, dass das alles ihre Schuld ist. Und Christian meint, Stefanie ist erwachsen und hat sich entschieden, bei vollem Bewusstsein des Risikos. Und Tobias, der Mann von Maren, sagt, was immer auch passiert, wir stehen das zusammen durch, vielleicht kriegt er noch eine Woche Urlaub. Und Lisa kommt herein, Werner Hübner hat sich erstmal beruhigt, fragt, wie es Maren geht und ob sie sie nochmal untersuchen soll. Und Christian meint, zur allgemeinen Beruhigung ist das wirklich ganz ratsam. Und vielleicht redet Werner Hübner jetzt auch wieder mit ihnen. Und Maren erzählt, Werner und sie kommen generell nicht wirklich miteinander klar, denn ihm ist die Freundschaft zwischen Maren und Stefanie zu eng. Tobias meint, dann muss er sie wohl wirklich sehr lieben. Tobias, eine gute Seele, sieht das Gute in jedem Menschen. Ja, und Christian sagt noch, dann sollte er zur Vernunft kommen und das tun, was für seine Freundin am besten ist. Ja, also ordentlich was los hier mit Werner Hübner. Das ist ja, glaube ich, so einer der betroffensten Angehörigen, die wir je gesehen haben, der wirklich dann voll in die Offensive geht und Lisa zur Sau macht. Vielleicht ein bisschen vergleichbar noch mit dem Vater von dieser Romy, dieser Turnerin, der dann irgendwie zur Presse gegangen ist, und Christian Kleist, der Alkoholiker und so. Aber ja, sonst haben wir ja oft dann, haben wir nicht so oft Angehörige, die dann hier meinen, alles falsch in der Behandlung und so.
Ja, vor allem ohne jede Form von Grundlage auch, ne? Also sofort. Also sozusagen, was wir halt hier total haben, ist so diese Suche nach Schuldigen, also dieses krampfhafte, diese krampfhafte Flucht nach vorne. Und aber hat, finde ich, ist, ich fand es gut gespielt, und irgendwie fand ich das eine Szene, wo es spannend ist, auch dieser, dass sie sich da so verteidigen muss und so.
Ja. Christian kommt zu Anna in die Kanzlei und bringt ihr einen Salat, weil sie sich kaum noch sehen und sie ja auch nicht ans Telefon geht. Und Anna meint, das ändert sich auch wieder, das hat sie doch erklärt. Und Christian meint, kein Job der Welt ist es wert, sich dafür aufzureiben. Sie nimmt ihn und seine Sorgen nicht ernst, und er sagt, man hat schneller einen Burnout, als man glaubt.
Sagt der Tablettensüchtige.
Genau. Anna, man hat schneller einen Burnout, als man glaubt. Hier, nimm diese Tabletten.
Ja, genau. Die Taxifahrer neulich hat auch welche bekommen, haben geholfen. Bei dir jetzt auch. Ich gebe es dir unter der Hand. Alles aus Noras Tablettenschrank. Genau.
Hübner kommt in die Klinik und trifft auf Maren im Gang. Hier ist er etwas freundlicher und sagt, das Zeug schlägt an. Dr. Sandmann sagt, sie kann heute nach Hause. Es tut ihm leid, dass er so ausgetickt ist. Können wir den Vorfall vergessen? Ihm rutschen manchmal so Worte raus. Und wenn Stefanie erfährt, wie er sich verhalten hat und was ich zu dir gesagt habe. Naja, und Maren sagt, wenn sie nicht fragt, dann sage ich nichts. Ich will sie nicht verletzen. Das ist auch, glaube ich, bedenkliches Verhalten, wenn man so ausrastet gegenüber der besten Freundin und dann sagt, sag's nicht ihr, weil wenn sie davon erfährt, dann könnte es sein, dass es auf mich zurückfällt und so. Da leuchten so ein paar Alarmglocken.
Ja, und es ist auch sozusagen wieder so eine Art von Geheimhaltung bei. Also das ist ja ein Charakterzug von ihm, den darf durch die Freundin auch kennen und wird sie wahrscheinlich auch schon kennen. Also dass man jetzt plötzlich da wieder sagt, ja, als er gegen ihr so, also ist doch klar, dass irgendwas mal später so rauskommt, wenn sie darüber reden, und dann, ja, weiter wird verschwiegen und verschwiegen.
Maren geht zu Stefanie ins Zimmer, ihr geht es schon viel besser. Maren war bei Lisa, alles ist in Ordnung mit der Schwangerschaft. Beide haben sich Sorgen umeinander gemacht. Und hier finde ich es sehr interessant, ich weiß ja nicht, das geht ja tatsächlich noch weiter, die Story. Aber vielleicht war ich auch unter dem Eindruck des Kusses von Clara und Sabrina. Aber sehr interessant ist hier, die beiden nehmen so einander die Hand und dann gibt es einen Close-up auf die Hände und so Glitzermusik. Fast als hätte man den Eindruck, eigentlich sind die beiden ineinander verliebt, und die Männer, die spielen so ein bisschen so die Rolle des, ja, wir haben auch so ein paar Männer hier in unserem Leben, aber eigentlich, weil sie auch meinen, die Freundschaft ist Werner zu eng. So, eigentlich sind die beiden.
Ja, stimmt. Ja. Stimmt. Das wäre noch ein interessanter Dreher.
Dann können sie am Ende das Kind gemeinsam aufziehen.
Genau, wer weiß, was sie noch alles den anderen verschweigen.
Ja. Aber sag nichts, Werner. Das,
Könnte auf mich zurückfallen, dass wir eine Affäre haben. Ja.
Genau. Stefanie weiß nicht, ob sie es ohne Maren geschafft hätte. Und Maren sagt, dafür sind Freunde da. Und ihr Blick fällt auf ein Exposé mit Hauskauf. Und ja, auch da läuten die Alarmglocken bei mir. Stefanie erzählt, Werner will mit mir zusammenziehen. Es war schon lange Thema, aber jetzt machen wir mal ernst. Es ist halt so nach so einer fetten Krise, wo Werner auch erfahren hat, dass sie halt was gemacht hat hinter seinem Rücken, dann sozusagen, ja, wollen wir nicht zusammenziehen? Das scheint mir irgendwie so ein Einschließen zu sein von ihm, dass er sie irgendwie einschließt in seine Welt.
Ja, lieber was festmachen, bevor es auseinandergeht jetzt.
Genau. Ja. Schnell irgendwie heiraten und zusammen ein Haus kaufen, damit man nicht mehr so leicht rauskommt. Ja. Naja, und Maren sagt, aber mit der Hochzeit wartet ihr dann doch hoffentlich, bis Jana die Blumen streuen kann. Und Stefanie gefällt der Name Jana. Also ich weiß nicht, ob sie schon wissen, dass es ein Mädchen wird, aber ich weiß nicht, ob es in dieser frühen Phase überhaupt schon möglich ist, das zu sehen. Aber gut, Jana. Michael kommt in die Praxis und fragt nach Lisa und sieht zufällig Hatzfeld, und beide erstarren so ein bisschen voreinander. Und dann kommt er zu Lisa herein, bringt den Abschlussbericht von Stefanie, und Lisa meint, du bringst den persönlich vorbei, doch nicht etwa, um mich zu kontrollieren. Bitte tu das nicht. Und Michael sagt, wenn Christian Hatzfeld nicht herauswerfen kann, dann muss er sich eben eine neue Gynäkologin suchen. Er oder ich, sagt er und geht. Und Lisa öffnet noch den Brief mit diesem Bericht und schaut besorgt. Und dann sind wir nochmal kurz bei Clara und Sabrina, die sich auf dem Schulhof so ganz verzückte Blicke zuwerfen. Und das dritte Rad am Fahrrad, auch genannt Lauri, kommt hinzu und sagt zu Clara, bist du verliebt oder was? Und kommentiert, dümmliches Lächeln, alle coolen Typen auf einem Haufen, die Zeichen sind eindeutig. Also irgendwie scheint sie gesehen zu haben, dass irgendwie dümmliches Lächeln, aber alle coolen Typen auf einem Haufen, da scheint sie wohl nicht gesehen zu haben, dass Clara Sabrina die Blicke zuguckt. Aber gut.
Ja, sie hat es natürlich sehr durch ihren Filter, glaube ich, wahrscheinlich geschaut. Sozusagen, das ist also so, wie es ja so oft ist, dass man irgendeine Art von Bild im Kopf hat und dann sieht man nur das, was diesem Bild auch entspricht. Und vielleicht ist auch bei ihr so klingt es ja zumindest auch danach, dass sie eher an den Typen interessiert ist und das deswegen auch auf Clara projiziert. Mhm. Ich finde es halt irgendwie lustig, dass Clara so fernab sitzt von der ganzen Gruppe. Also ich kenne das jetzt nicht aus dem Schulhof, dass irgendwie eine Person so alleine saß und dann in irgendwie so eine Gruppe geschaut hat, zu der man anscheinend dazugehört hat.
Könnte schon sein.
Ist schon möglich, okay.
Ja.
Aber ich meine, so war es natürlich früher auch, dass es wahrscheinlich bei uns, wenn wir beide uns unterhalten haben, auch immer hieß bei den Leuten, alle coolen Typen auf einem Haufen.
Ich glaube nicht.
Es ist sowieso ein ziemlicher Schulklischeesatz.
Aber ich bin doch auch manchmal, wenn du alleine saßt, gesagt, na, bist du verliebt oder was? Dümmliches Lächeln.
Ja, und ich hab dann gesagt, ich denke über einen Songtext nach.
Genau, das sagt nämlich Clara, sie denkt über einen Songtext nach und Lauri fragt, geht es in dem Song um Sehnsucht, Liebe und Sex? Und Clara sagt, geht es da nicht immer drum, zumindest bei dir? Und Lauri sagt, ich gebe es wenigstens zu. Und Clara sagt, ich gebe es aber auch zu. Und noch einmal folgt ein verträumter Blick rüber zur Sabrina. Stephanie kommt zu Lisa ins Sprechzimmer, sie wollte sie nochmal sehen und Lisa enthüllt, durch die Entzündung ist sie unfruchtbar geworden. Und ja, jetzt gibt es so eine kleine Collage. Also erstmal ist es natürlich sehr interessant, dass sie am Anfang der Folge gesagt hat, ich habe mich für die Karriere entschieden und wir wollen keine Kinder und so weiter. Das ändert sich natürlich jetzt hier schlagartig, weil sie jetzt also auch gar kein Kind mehr haben kann. Und deswegen sehen wir eine kurze Szene, wie Werner Hübner auf der Straße am Handy von Stephanie darüber informiert wird, dass sie unfruchtbar geworden ist. Und dann sind wir bei Hübner, der bei Anna sitzt. Und Hübner sagt, wir wollen das Kind. Und Anna sagt, das ginge nur über eine Adoption nach der Geburt. Denn nach deutschem Recht ist die Frau, die das Kind austrägt, juristisch und leiblich die Mutter. Hübner sagt, es ist völlig egal, wie sie das hinkriegen, Frau Schöller. Hauptsache, sie sorgen für Gerechtigkeit. Und Anna sagt, okay, der Fall ist interessant, aber sie kann nicht übernehmen, denn es besteht ein Interessenskonflikt. Die Beklagte ist Patientin meines Lebensgefährten und sie fühlt sich da befangen. Machen wir mal direkt weiter, denn nachts in der Villaküche hat Anna jetzt Christian davon erzählt und hat auch, also die Szene startet mit Christian, der sagt, du hast was getan? Und Anna erzählt Christian davon, dass sie einen Kollegen empfohlen hat, weil sie sich selbst für befangen erklärt hat. Und Christian meint, sie hätte ihm ganz abraten müssen, überhaupt zu klagen. Und Anna meint, jeder Mandant hat das Recht auf juristische Vertretung.
Es geht doch hier um ein Kind.
Und Anna sagt, machst du es dir nicht ein bisschen zu einfach? Auch bei der Eizellenspende gibt es einen Vertrag und jetzt hat sich die Sachlage eben verändert. Und Christian versteht sie überhaupt nicht. Und Anna meint, vor der Spende hatte Stephanie, unendlich viele Eizellen. Nun nicht mehr. Mit diesem Wissen hätte sie den Vertrag niemals unterschrieben.
Hörst du dir eigentlich manchmal zu? Sachlage, Verträge. Wo ist denn deine Menschlichkeit?
Und Anna sagt, die Arbeit verlangt, dass ich die Emotionen außen vor lasse. Und Christian erwidert, diese Auseinandersetzung ist doch eine einzige Katastrophe. Wieso willst du das verschärfen? Ich will gar nicht, sagt Anna. Hübner möchte klagen. Und Christian meint, das hättest du ihm abraten müssen und geht. Ja, interessant. Also ich meine, hätte sie ihm ausreden müssen zu klagen, weiß ich nicht. Also wenn sie keine, ich finde auch nur dann, wenn sie keine juristische Chance sieht, das zu gewinnen.
Ja, aber in dem Moment, wo sie befangen ist oder sich selber für befangen sieht, ist es ja auch schon richtig, dass sie keinen Hinweis in irgendeine Art gibt. Weil das wäre ja, auch das wäre ja schon Teil der Rechtsberatung im Prinzip. Damit hätte sie ja schon eine Rechtsberatung gegeben, sondern sagt ja von vornherein, das soll jemand machen, der es objektiv macht. Und das finde ich auch komplett richtig. Also mit Christian müsste man echt nochmal durchgehen, was sozusagen rechtsstaatliche Grundprinzipien bedeuten. Also, dass er das, dass jemand, der sozusagen so die Ruhe bewahren muss in Extremsituationen, wenn Menschen in Gesundheitsgefahr sind, dass der überhaupt nicht in der Lage ist, dann die Ruhe zu bewahren, wenn der Fall irgendwie juristisch korrekt abgeklärt werden muss und auch hörst du dir überhaupt mal zu, wo bleibt denn da die Menschlichkeit? Und zu sagen, es geht hier nicht um Gesetze, es geht hier um ein Kind, sagt er im Prinzip. So, und das ist so unlogisch, weil es geht doch genau darum, dass man das mit den Gesetzen sozusagen klärt. Also er hat ein vollkommen falsches rechtsstaatliches Verständnis, weil es ist ja vollkommen das Recht eines jeden zu sagen, auch ich könnte jetzt sagen, wenn ich sage, Martin, ich vermute mal, dass du gestern Abend mein Auto kaputt gemacht hast, könnte ich damit zu einem Anwalt gehen und klagen. Und dann entscheidet das ein Gericht, ob das gestimmt hat oder nicht. Und dann sagt sie halt, ja, Konstantin, du hast gar kein Auto. Und schon hat sich das Ding erledigt. Aber dass sozusagen jemand grundsätzlich das Recht hat, eine eigene Anschauung vor einer juristischen Instanz geltend zu machen, das ist doch das Wesen des Rechtsstaats. So, sie sagt ja, sie ist ja überhaupt nicht die Richterin, die sagt, er bekommt Recht, sondern einfach nur, wie ist denn seine Position und kann das geltend gemacht werden? Und ja. Also da finde ich Christian ganz schlimm.
Ja, ja, also man hat so das Gefühl, Christian hätte es lieber, dass man einfach nach der Vernunft entscheidet und wie man eben gerade so, also es geht um ein Kind, deswegen sollten wir uns damit gar nicht auseinandersetzen, es ist ein Kind. So, also.
Genau, ja.
Also. Und im Grunde so die Selbstjustiz-Variante. So.
Ja, und das mag kurzfristig, mag das bei vielen Leuten so wirken, das ist einfach einer, der emotional total bei seinen Leuten ist, aber langfristig ist das überhaupt gar keine kluge Einstellung,
die weil man vermutlich nicht durch ein ganzes Leben gehen kann, ohne sich nicht selber irgendwie zu widersprechen. Oder ich habe auch immer mal so einen Satz gehört, das führt keinen Weg durchs Leben, der nobel und gerecht ist und niemandem schadet. Also,
ja. Genau, ja.
Kommen wir zu einfacheren Themen. Michael legt Wäsche zusammen und Lisa kommt nach Hause, Rosalie schläft schon. Lisa wird sich nie daran gewöhnen, schlechte Diagnosen zu überbringen und Stefanie hat es nicht gut aufgenommen. Aber die Entscheidung, Lisa das zu überlassen, war richtig, denn sie vertraut Lisa. Michael sagt, wenigstens funktioniert unsere Zusammenarbeit und er fragt nach ihrer Entscheidung. Lisa meint, das kannst du nicht ernst gemeint haben. Und Michael meint, natürlich, verlässt du jetzt die Praxis oder nicht? Lisa möchte nicht, dass er so mit ihr umgeht. Sie will gerne in Ruhe miteinander sprechen. Und Michael meint, was soll das denn bringen? Wir brauchen eine Lösung. Die kann nicht sein, dass du jeden Tag mit diesem Typen rumhängst. Und Lisa erwidert, wir arbeiten zusammen. Michael meint, interessant, was du arbeiten nennst. Was hat er, was ich nicht habe? Und Lisa meint, bitte sofort aufzuhören damit. Und Michael meint, er findet das eine berechtigte Frage. Du wolltest doch reden, dann rede doch. Aber nicht so, meinte Lisa. Und wir schneiden erstmal weg. Christian hat nachts noch ein Glas in der Hand. Ich hoffe mit Eistee, denn wie war das mit dem kalten Anzug?
Ja, stimmt. Meine Güte, ey, du beobachtest das aber auch sehr gut.
Also das sieht aus wie ein Whiskyglas oder Cognac. Ja,
stimmt. Ja. Das ist eigentlich ganz lustig, weil sozusagen es muss ja sogar noch irgendwie, wann war das? Am Vortag. Es muss ja wirklich am Vortag gewesen sein, wenn wir es
chronologisch ein, zwei Tage oder so, ja.
Genau. Ja, ich schaffe den kalten Entzug auf jeden Fall. Und jetzt die Tochter und der Schwiegersohn, großer Streit. Und er denkt sich, ja, geil, meine Chance. Ich kann jetzt hier in Ruhe ein Glas trinken.
Vielleicht hat er seine Pillen damit runtergespült.
Genau.
Clara kommt herein und Christian sagt, kannst du nicht schlafen? Und Clara sagt, du doch auch nicht. Christian fragt, was geht dir im Kopf rum? Und ich weiß nicht, ob er mit der Antwort gerechnet hat, aber Clara sagt, woran erkennt man, dass man lesbisch ist? Und Christian hat so einen Nasenlacher und einen Schmunzler und wir schneiden weg.
Der schwer zu deuten ist, oder? Also es wirkt so ein bisschen von wegen, also ich finde, es hat auch ein bisschen, so wie er es guckt, wirkt das so ein bisschen wie, ich habe es schon immer geahnt oder irgendwie sowas.
Ja, das habe ich da nicht gesehen. Ich hab was anderes gesehen und ich finde das eigentlich voll süß, weil einerseits kann man da rein interpretieren, jetzt kommen alle Themen gleichzeitig. Also es gibt kein Familienmitglied, was jetzt nicht irgendwas am Laufen hat, irgendwelche Probleme. Es ist jetzt kein Problem, lesbisch zu sein, sondern so die Suche nach der eigenen Identität so, dass sie sich offenbar nicht sicher ist und so. Und so eine Beurteilung von außen braucht. Aber was auch mit drin steckt für mich ist, dass er scheint ja schon sich so ein bisschen zu freuen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das damit zu tun hat, dass eben das Thema für Clara nicht ist, dass sie irgendwie Angst hat, es den Eltern zu sagen, sondern dass sie ja fast ein bisschen ja naiv oder so ein bisschen ja, vielleicht ist naiv das richtige Wort, so die Eltern fragt in dem Fall, woran man es erkennt.
Mhm.
Weil vielleicht zwei Generationen vorher wäre es noch voll das Thema gewesen, so ich habe eine Vermutung, was ich bin, dann fresse ich es in mich hinein und dann habe ich vielleicht so ein geheimes Leben, was ich vor meinen Eltern verstecke und dann ist es voll das Coming Out gegenüber den Eltern und jetzt ist es eigentlich mehr so, dass die Tochter halt kommt und den Vater fragt, ja, woran erkenne ich denn das? Könnte es sein, dass ich lesbisch bin?
Mhm.
Und dass er das irgendwie angenehm findet oder so.
Honoriert.
Ja, ja. Ja. Also ich finde es irgendwie jedenfalls süß, dass sie zu ihm kommt und ihn fragt.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Das ist ja auch eine von diesen schönen Abendszenen, wo mal richtig Ruhe ist. Der eine trinkt ein Glas Wein und jemand kommt noch rüber und dann, ich kann mir vorstellen, dass sich da jetzt ein sehr schönes Gespräch angebahnt hat. So, ja, irgendwie.
Mhm. Ja. Ich finde es auch irgendwie ganz angenehm, dass man diese Figur, Clara, also die gibt es ja nun schon lange, jetzt so zur, wie sagt man, LGBTQ-Figur macht, wenn das dann in diese Richtung geht, weil das ja eigentlich naheliegend ist, dass man, also mit der konnte man es noch machen. Ich glaube, es wäre mit anderen Figuren schwieriger gewesen, die man jetzt schon länger etabliert hat. Aber Clara ist ja genau in dieser Phase jetzt, wo sich was entwickelt, also auch irgendwie so die sexuelle Identität und so, wo die dann so ein bisschen erwacht. Und das finde ich dann irgendwie ganz, ganz interessante Story einfach.
Ja, ja, das stimmt. Ja, du wirst noch Christians Rat erfahren und der ist sehr interessant.
Okay. Morgens kommt Christian zu Anna ins Zimmer. Er will sie kurz sprechen, aber nicht wegen der Eizellenspendenklage. Und Anna meint, gut, unsere Diskussion darüber würde nämlich nirgendwo hinführen. Clara wollte wissen, wie man herausfindet, ob man lesbisch ist, sagt Christian. Und Anna vermutet falsch, hat sie sich in Lauri verliebt. Nein, sagt Christian. Anna meint, verwirrt sein ist nichts Außergewöhnliches, vor allem in der Pubertät. Wie würde es dir damit gehen? Christian sagt, es würde das Leben für sie deutlich komplizierter machen. Anna fragt, aber wie würde es dir damit gehen? Und Christian meint, er möchte, dass seine Kinder glücklich sind. Ist das Leben deutlich komplizierter? Also wir sollten vielleicht jetzt vorsichtig mit unserem Urteil sein, weil es uns nicht betrifft, aber ich weiß nicht, in der heutigen Zeit, also.
Ja, ich würde sagen, auf jeden Fall doch. Ja. Ich glaube, es ist komplizierter, weil es dann doch noch irgendwie so eine Erwartung widerspricht. Ich meine, man merkt ja allein schon, dass was Besonderes ist. Die würde ja nie runterkommen und sagen, woran merkt man, dass man auf Männer steht oder dass man heterosexuell ist. So. Also es fällt schon noch auf, dass es nicht die Norm ist. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber also einem fällt, oder ich sag mal so, ich glaube, Kevin Kühnert, der SPD-Generalsekretär, der ja auch schwul ist, der hat auch gesagt, sozusagen, wenn er mal Hand in Hand mit jemandem rumgelaufen ist, es ist immer der Mann, der irgendwie auffällt. Also sie merken schon, also deswegen gibt es ja auch noch so viele Communities und sowas, dass sozusagen auch Schwule sozusagen merken, wir sind jetzt mal unter uns und wir sind jetzt mal die Norm. Und wenn man aus dieser Norm herausfällt, glaube ich, gibt es immer noch sehr viele kleine diskriminierende Alltagsmomente, die man sonst gar nicht so feststellt, als nicht betroffen.
Da würde ich dabei sein, aber ist das Leben deutlich komplizierter dadurch? Also deutlich komplizierter klingt ja für mich wie, sie wird keinen Job kriegen, sie wird das nicht, sie wird das nicht und so. Also ja. Dating ist heutzutage auch nicht mehr so schwierig, glaube ich, wie vor ein paar Jahren noch. Also ich weiß nicht, also vielleicht bin ich zu blauäugig, aber ich dachte so, ja, dann ist es halt so. Aber gut, wie gesagt, bin nicht so betroffen, deswegen.
Müssen wir mal eine Person fragen,
so die... Mal einen Gast einladen, ja.
Genau.
Naja, auf jeden Fall mit einem Standbild auf Anna und Christian, die sich gegenseitig anschauen, sehen wir dann den Abspann und diese Folge endet. Und ja, so ein bisschen mittendrin. Also nicht, dass hier irgendwie diese Szene beendet wäre oder so, sondern ja, Christian möchte, dass seine Kinder glücklich sind und Abspann.
Also in der letzten Szene noch mal kurz zu der, noch ein sehr schön. Also das Ende kommt jetzt sehr unerwartet. Also dass Clara, dass Christian fragt, kommt unerwartet und dass die beiden auf einmal so eine nette Szene zusammen haben. Also auch wo, plötzlich ist ja eine Ebene zwischen denen da, die vorher gar nicht da war. Also die waren ja vorher schon im Kampf miteinander, egal ob es um Annas Fall ging, egal ob es darum geht, ob sie miteinander Zeit verbringen und sowas. Und plötzlich geht es ums Kind und Anna fragt nach, wie geht's dir damit und sowas. Also sind auf einmal total positiv zueinander und so wie sozusagen ein gutes Ehe- und oder Pärchenleben sozusagen ja auch funktioniert. Und ich hatte das Gefühl, das sollte auf jeden Fall nochmal ein positives Ende auch mit reinkommen. Die wollten hier kein trauriges Ende haben. Aber wie du gesagt hast, der Abspann kam und jetzt kommt natürlich unser kleines Resümee. Jetzt nochmal mit der Besprechung. Du bist zufrieden mit der Folge?
Ja, also die einzige Story, die so ein bisschen unter den Tisch fällt, ist halt diese Entzugsstory mit Christian. Also da muss man sagen, ist, ja, kann man schon ein bisschen kritisieren, weil das ja schon ein zentrales Ding über mehrere Folgen war und jetzt ist es so gefühlt einfach abgeschlossen. Ja, das ist jetzt, er hat es jetzt öffentlich gemacht und jetzt ist die Story zu Ende. Aber dafür ist halt dann eine Story mit Clara und Sabrina wieder drin, die ja vorher dann gar nicht vorkamen, gar nicht Teil der Episoden waren. Und wie gesagt, das finde ich eigentlich einen schönen Bogen für Clara, wenn sie tatsächlich mit Sabrina jetzt zusammenkommt. Vor allem auch nach diesem Fehlschlag Anfang der Staffel mit diesem Yannick. Finde ich das irgendwie cool, so die Suche nach der Identität für eine Figur, die ja auch mal am Anfang so ein bisschen nervig war, weil sie immer nur so da war, um was Niedliches zu sagen. Eine coole Entwicklung. Und eigentlich finde ich sogar die Gastrollen-Story recht interessant, weil da medizinisch, zwischenmenschlich, aber auch juristisch, also da passiert irgendwie mit allen Bereichen was. Also alle Kleist-Figuren sind in dieser Story irgendwie beteiligt. Anna und Christian und Lisa. Und dadurch hat es irgendwie sowas Verbindendes, was bei diesen Medizin-Stories sehr selten ist. Da hat man oft eher so das Gefühl, die interagieren eben mit einer Figur. Fällt uns ja dann manchmal auch bei diesen Interviews auf, dass die manchmal gar nicht wirklich irgendwie an den Drehorten sind, wo man klassischerweise ist, sondern das ist dann irgendwie, die haben zwei Szenen im Krankenhaus und auch nur mit Christian und Michael oder so. Aber hier ist es einfach so, dass sie mit mehreren Figuren interagieren, diese Gastrollen. Und anscheinend sehen wir sie ja nächste Woche nochmal wieder. Also bin ich da schon in freudiger Vorfreude.
Ja, man merkt halt generell, dass die Serie, also genauso wie am Anfang diese ganzen Themen waren, Budgetkürzungen und oder jetzt auch noch mit Bender, es ist ja ganz viel Thema mit irgendwelchen Haushaltsplänen von Krankenhäusern und Privatisierung und so. Und man merkt auch, dass jetzt noch eine andere Ebene reinkommt. Also diese ganze Diskussion, ich meine, diese Diskussion ums Abtreibungsrecht ist ja auch ein großes Thema. Also generell ist ja so Schwangerschaft und Abtreibung und wessen Rechte stehen hier eigentlich, wessen Rechte spielen hier eigentlich eine Rolle und sowas ist ein großes Thema. Und man merkt, dass diese juristischen Auseinandersetzungen, die es auch gibt, dass die jetzt auch ein Thema sind, finde ich auch irgendwie ganz gut, ohne dass man sie total überfrachtet damit. Nee, mir gefällt es eigentlich auch sehr gut, auch so genauso wie du sagst, auch diese Clara-Story ist halt auch deswegen ganz schön, finde ich, weil sie mal sehr schön erzählt wird als Jugendliebe. Also das mit Yannick war ja irgendwie so ein spaßiger Ausflug und sowas, aber es wirkte, also ich finde sozusagen diese Storyverteilung, dass dieser an sich coole Yannick eigentlich ein total uncooler Typ ist und die wahre Freundin dann irgendwie vielleicht noch ein bisschen mehr im Spiel ist und da auch sozusagen, so wie es sich jetzt entwickelt hat, so die beiden irgendwie glücklich miteinander da sind, das finde ich irgendwie schön erzählt. Also man hat sich da auch für Clara so mitgefreut. Es ist eine authentische Jugendliebe, wie sie erzählt wird.
Ja, genau. Also Clara ist halt irgendwie besonders, weil wahrscheinlich auch, weil es immer noch die gleiche Schauspielerin ist, wie als sie gefühlt 6 war, dass man so ein bisschen ihr die Daumen drückt, dass es gut für sie endet. So, weil sie eben einfach so unsere Clara, die Kleine, die jetzt erwachsen wird und so. Man hat so ein bisschen so dieses Mutter-Hennen-Syndrom, dass man so denkt, ja, mach das Richtige und so, werde glücklich.
Ja, das stimmt. Es wäre eigentlich cool, wenn es die Serie immer noch gäbe und so richtig lange existieren würde, dass die Clara das sozusagen das ganze Leben begleitet.
Das ist ja ein bisschen bei Lisa so, ne? Also bei Lisa ist ja ungefähr jetzt in dem Alter, war ungefähr in dem Alter, in dem Clara jetzt ist, als die Serie losging. Und sie hat sich entwickelt so von der Teenie, vom Teenie-Mädel zur Mutter, Anfang 30 oder so, mit Eheproblemen und festem Job. Aber ich glaube, so schöne Teenie-Stories hatte Lisa nie, wie die von Clara jetzt.
Stimmt, wenn, dann gab es immer eher Ärger mit irgendwelchen Discofahrten und Schlägereien oder sonst irgendwie was. Oder heimlichen Abreisen, ja.
Ja.
Das ist klarer. Mal schauen, wie es sich bei Clara entwickelt.
Ja. Wer ist denn in dieser Folge der berühmte Sushi-Lushi-Dahlmann?
Wo sind wir denn eigentlich hier? Warum? Was darf man überhaupt noch in Deutschland sagen?
Der geht bei mir in dieser Folge an Anna.
Okay.
für eine Szene in der Beratungsstunde mit, mit dem SS-Offizier, wie du ihn genannt hast.
Genau, Untersturmführer Werner Herzog, wie gesagt, Werner Hübner.
Mit Werner Hübner. Und zwar sagt sie, du hast ja vollkommen richtig wiedergegeben, dass sie sagt, sie ist in diesem Fall befangen und kann den Fall, möchte den Fall deshalb nicht übernehmen. Und sie sagt aber einen Satz davor, den ich sehr, sehr unpassend finde. Sie sagt nämlich davor, der Fall ist interessant, das muss ich zugeben, aber ich bin leider befangen. Mhm. Mich interessiert als Mandant nicht, ob ein Fall interessant ist oder nicht. Also ich möchte lediglich wissen, sozusagen, also sie könnte ja sowas sagen wie, ich rechne Ihnen gute Chancen aus oder ich rechne Ihnen schlechte Chancen aus oder sonst irgendwie was, aber der Fall ist interessant, ist ja nur sozusagen auf Sie bezogen. Also auch ein Arzt, stell dir mal vor, ein Arzt würde sagen, also hier, wenn ich mir die Leber so angucke, sehr interessant, also für mich sehr interessant. Ich kann es nicht machen, weil mein Plan leider voll ist. Ich habe im Moment sehr viele Patienten. So, das würde jeder sagen, sag mal, spinnst du? Also es geht hier darum, den Patienten zu helfen, entweder ja oder nein. Ja. Also du kannst ja sagen, ich würde ihnen gerne helfen, aber ich kann nicht. Aber der Fall ist interessant, ist sehr selbst auf sich selbst bezogen und es wirkt, finde ich, generell so ein bisschen so, weil Anna auch so sagt, gleich am Frühstückstisch da so. Und wenn ihr fragt, München war großartig und irgendwie, also sie ist schon auch ein bisschen, oder auch dieses hier, wenn ihr, ich kann es jetzt gerade nicht gebrauchen, dass ihr rechtliche Probleme bekommt. Ja. Ich habe gerade total zu tun. Also man hat so diese, ich lese gerade Harry Potter, habe ich dir auch neulich mal geschrieben, und da gibt es diesen einen Lehrer Lockhart oder sowas in der zweiten Folge, die Kammer des Schreckens, der ja nur von sich selbst erzählt und meine Bücher und ich habe früher das gemacht und sowas. Genau. Und ganz bisschen wirkt Anna in dieser Folge auch so und es manifestiert sich halt in dieser Aussage, deswegen dafür den Dahlmann.
Sehr schön. Mein Dahlmann in dieser Folge geht an Anna Schöller.
Oh, okay.
Für mehrere kleine Sachen, aber ganz entscheidend für die Szene, in der sie sich mit Christian am Telefon streitet, weil er den Ballon gebucht hat und sie nicht kann. Am Ende scheinen sie nämlich ja halbwegs glimpflich aus dem Streit zu kommen. Also er sagt ja dann so, was soll ich jetzt machen? Und sie öffnet ihm so ein bisschen die Augen, dass er Verständnis für sie haben könnte. Und Christian, Überraschung, hat sogar mal Verständnis und sagt dann, na gut, dann storniere ich eben. Und dann könnte sie ja noch sowas sagen wie, okay, ich bin froh, dass wir darüber gesprochen haben und beim nächsten Mal oder irgendwas. Aber anstatt dass irgendwie das Beziehungsgespräch noch sinnvoll beendet wird, sagt sie, oh, da klopft gerade die Kanzlei aus München an, ich muss auflegen. So.
Ja.
Die ruft auch noch ein zweites Mal an oder man kann da auch zurückrufen. Aber also sie ist nur froh, dass das geklärt ist, damit sie schnell wieder sich anderen Dingen widmen kann. Ja, verbunden damit, dass sie dann später offenbar nie ans Telefon geht, wenn Christian anruft. Weil er ja dann irgendwie ihr den Salat bringt und meint, sie geht ja nicht ans Telefon. So.
Ah, ja, stimmt.
Also dieses, sie kann sich sozusagen nicht darauf ausruhen, ich gehe einfach immer ans Telefon, wenn jemand anruft. Wenn Christian anruft, geht sie offenbar nicht ran. Also, und was noch dazu kommt, sie hat sehr hässliche Paragraphensymbole als Fensterdeko.
Habe ich vorhin kurz überlegt, anzusprechen, voll. Ist auch sehr, und hat fast niemand, aber es ist, ja, finde ich auch sehr, sehr unangenehm. Also ist zum einen blöde für die Aussicht und ist auch überhaupt nicht schön anzuschauen. Ja,
ja. Und ist halt auch so nach Schema F, so nach dem Motto, ich habe eine Kanzlei, was könnte ich mir denn ins Fenster machen? Ein Paragraphensymbol.
Sehr, wenn man es künstlerisch maximal unambitioniert, sondern sehr technisch, ja.
Ja, also jedenfalls ihre, aber dafür, dass es mehr eine Nebensächlichkeit, vor allem für ihr Telefonverhalten. Anna Schöller. Ja. Also ich meine, Werner Hübner ist natürlich naheliegend, aber der ist so ein eiskalter Antagonist, da steckt einfach Intention dahinter, deswegen der Dahlmann ist ja nicht dafür da, die bösen Figuren auszuzeichnen, sondern die denken, sie kommen damit durch.
Genau, die absurden kleinen, die eine Menge irgendwie im, die kleinen sich verratenden Nebensätze sozusagen.
Genau, ne? Genau. Ja. Damit Double Dahlmann. Und bei dir hat Anna den fünften Dahlmann, ist damit aber noch nicht auf dem Treppchen. Bei mir den dritten.
Ja. Okay.
In der nächsten Folge haben alle Figuren eine neue Chance, im Ranking zu steigen. Und diese nächste Folge ist die 12. Folge der 6. Staffel von Familie Dr. Kleist und heißt Neues Leben. Christian sorgt sich um den jungen Familienvater Jan Fleming. Lisas Patientin Maren fällt aus allen Wolken, als sie die Nachricht erhält, dass ihre beste Freundin Stephanie vorhat, sie auf die Adoption ihres noch ungeborenen Kindes zu verklagen. Michael ist nach Lisas Affäre vorübergehend in ein Hotel umgezogen. Vor allem die gemeinsame Tochter leidet spürbar unter Michaels Abwesenheit.
Das, finde ich, verspricht viel was. Also gerade die Adoptionsklage, sehr interessant.
Ja.
Ist ja nochmal ein ziemlicher Wandel. Auch interessant, dass das sozusagen wirklich so eine Patientenstory mal über zwei Folgen geht, finde ich gut. Und ich bin auch mal gespannt, diese Hotelstory, also ob da sozusagen dein Leben im Hotel so als einsamer Verlassener jetzt sozusagen oder Verlassender gezeigt wird. Also freue ich mich drauf, die Folge mit dir zu sprechen.
Ja, ich also mein kühner Tipp ist, am Ende sind Stefanie und Maren ein Paar.
Stefanie und, okay. Na gut, dann warten wir mal ab.
Gut, wir warten genau 7 Tage, nämlich bis nächsten Donnerstag. Und ja, bis dahin hoffe ich, dass alle den Sommer genießen. Und Konstantin, bei dir hoffe ich, dass, weiß ich nicht, was hoffe ich für dich? Was soll ich für dich hoffen?
Auch, dass ich den Sommer genieße.
Okay, aber das habe ich
nicht gesagt. Dass ich keine, dass ich keine Bauchschmerzen habe und was ist, wie heißt die nächste Folge?
Ja, Neues Leben heißt die nächste Folge.
Nein, Neues Leben wünsche ich mir jetzt nicht. ich sag mal, okay. Du kannst für mich hoffen, dass die nächsten 7 Tage schnell vergehen, denn dann kann ich dich wieder hören und mit dir die neue Folge aufnehmen.
Ich werde dich auf jeden Fall nicht auf die Adoption deines ungeborenen Kindes verklagen.
Da bin ich beruhigt. Gerade jetzt, wo ich im Hotel wohne, habe ich ja wenig Geld.
Genau. Also in 7 Tagen hören wir uns wieder, dann leidest du nicht mehr so spürbar unter meiner Abwesenheit. Und
ja. Macht's gut, bleibt gesund, bis nächste Woche. Tschüss.
Das Ende ist aber auch immer holprig doch.